Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 357 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Steffen präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Bevor ich das nachher wieder vergesse, hat uns der Steffen aufgetragen, liebe Grüße an die Andrea zu senden, sozusagen aus Block 11, aus Block 8 in Block 8. Hiermit dann auch direkt abgehakt. Das ist schon mal sehr, 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 sehr schön. Weniger schön ist, dass der erste FC Magdeburg am Wochenende beim KSC verloren hat. Das heißt also, in der Rückrunde es weiterhin nicht schafft, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Das ist natürlich in der aktuellen Tabellenkonstellation ein bisschen misslich, aber irgendwie auch Spiegelbild der Ligaspitze, so ein kleines bisschen wahrscheinlich. Wir sprechen heute über das Spiel und über die anstehende Aufgabe in Darmstadt. Und haben dann auch wieder so ein paar FCM-Neuigkeiten, hatten jetzt auch das ein oder andere im Vorgespräch tatsächlich schon. Und werden uns im sonstigen Segment, schöne Grüße unter anderem an Lennart, mit Ulrich H. aus M. beschäftigen und so Benefizspielthemen. Schauen wir mal. Da gab es wohl schon bei zwei Dritteln dieser Podcast-Crew Vorgespräche zu. Ich bin da sehr gespannt, weil ich die nicht kenne, aber mir sicher bin, dass da ganz, ganz fundierte Meinungen sozusagen herausgearbeitet worden sind. Und da bin ich ganz gespannt. Nachher gucken wir mal. Die Kerstin ist auf jeden Fall am Start. Einen wunderschönen.
Ja, servus.
Servus, grüezi und hallo, genau. Stichwort FCM Podcast International. Und der Thomas, wieder so einigermaßen gesundet, ist auch dabei. Grüß dich, hi.
Tag.
Tag, Post. So, Leute. Steigen wir gleich ein mit FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Wollen wir mit was Gefühligem starten?
Mach wie du denkst,
sagst du. Markus Mathiesen wird Papa zusammen mit seiner Frau. Also er und seine Frau Moa werden Eltern.
Werden
Eltern? Was denn?
Naja, ist gut, dass es er und dann auch seine Frau sind. Ne? Also
ja.
Hätte ja auch eine andere Frau sein können.
Also. Das ist richtig.
Schön, dass es seine Frau ist.
Da stand ich jetzt sowas von dermaßen auf dem Schlauch, das gibt's gar nicht halt, aber Grüße gehen an der Stelle raus an Elon Musk, aber das ist jetzt nochmal eine andere Referenz. Genau. Aber schön. Also Familie Mathiesen wird da also Nachwuchs haben und da ist vielleicht das nächste Magdeburger Kind unterwegs. Ich finde das eigentlich ganz schön. Aber okay. So, dann zweite Sache, die ich toll fand, und ich hoffe, ihr beide habt schon abgestimmt. Der FCM lässt jetzt tatsächlich über den Wunschtag für die Mitgliederversammlung abstimmen unter den Mitgliedern. Ich finde das gut. Ich finde das gut.
So. Nach gefühlt 7 Jahren der Kritik an der Geschichte, dass das mal passieren soll. Mhm. Respekt. Also, ja, doch. Also, finde ich, ja. Super.
Gut Ding will Weile haben, Thomas. Auch
ja.
In unserem Verein.
Also die Debatte gibt es ja schon länger. Also richtig Fahrt aufgenommen hatte ja damals bei der AOMV, wo das auch thematisiert wurde.
Genau.
Und dass man jetzt dann im Jahr 2025 auf die Idee kommt, mal eine Abfrage zu machen. Ja. Super.
Naja, ich finde es ja grundsätzlich trotzdem erstmal gut, dass es passiert. Wenngleich natürlich, also ist völlig richtig, die Diskussion haben wir schon ziemlich lange und vielleicht muss man da erst auch wieder wild rumpöbeln auf Mitgliederversammlung, bis da was passiert. Ich finde es aber trotzdem grundsätzlich erstmal gut, dass der FCM gut Ding will Weile haben mäßig dann doch reagiert hat und da jetzt eben abstimmen lässt. Bis 7.3. ist das noch möglich. Also alle Mitglieder, die das jetzt hier hören, müssten eine entsprechende Mail bekommen haben und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was bei rauskommt. Verratet ihr, was ihr geklickt habt?
Wochenende,
oder? Spielfreie Samstag habe ich nämlich auch ausgewählt.
Ja, ich auch.
Kerstin auch, oder? Okay, dann sind wir drei schon mal bei 100%. Mal gucken.
Mal schauen. Naja, ich hoffe dann, dass es aber tatsächlich, wenn es, also aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, dass dieser Tag bevorzugt wird. Weil wir einfach ja ein sehr geografisch breit aufgestelltes Mitgliederfeld haben, sage ich mal. Mhm. Und ja auch wissen, wie weit einige da auch regelmäßig fahren, um nach Magdeburg zu spielen zu kommen.
Genau.
Ich hoffe dann aber, dass dann auch trotzdem, dem einen oder anderen Magdeburger an dem Samstag dann nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, ne?
Ja, das
sondern,
kann nicht, ja.
Dass es dann wirklich ein bisschen voller in den Messehallen ist. Könnte aber auch vielleicht in diesem Jahr sowieso sein, weil, wenn ich richtig nachgezählt habe, stehen ja dieses Jahr wieder Wahlen an.
Genau.
Also, schauen wir mal.
Genau, ja, das ist ja traditionell eigentlich auch immer eine Mitgliederversammlung, die dann ein bisschen besser besucht ist. Aber das wäre natürlich wirklich geil. Ne? Jetzt stellen wir uns vor, 74% der abstimmenden Menschen votieren für den Samstag und dann sitzen da aber trotzdem nur 200 Leute. So. Also das wäre dann schon irgendwie ein bisschen finster. Ja, also
Ja,
insofern.
gut, das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass der Samstag für den, denke ich mal, für den Großteil der Leute, der oder ein spielfreier Wochenendtag, dass das ja grundsätzlich jetzt mal unabhängig von der Personenzahl, die da ist, auch für diejenigen, die auch unter der Woche Zeit haben, besser ist. Also für
Ja,
mich ist es,
definitiv.
für dich, denke ich mal, wird das auch so sein. Du hast
Klar.
ja auch einen längeren Weg, da ist es für dich, glaube ich, auch einfacher, als am einem Donnerstag hier noch nach der Arbeit hier noch über der Autobahn noch 1,5 Stunden zu gurken.
Na klar.
Und so weiter und so fort. Also von daher ist es für mich persönlich erstmal völlig egal, ob da mehr oder weniger kommen.
Okay.
Wichtig wäre für mich, dass es tatsächlich der Samstag wird, weil einfach auch für, glaube ich, für jeden, es sei denn, du musst in Schichten arbeiten und dann halt auch samstags, klar, logisch, aber ich glaube, für jeden in Anführungsstrichen normal arbeitenden, der von Montag bis Freitag arbeitet, ist der Samstag einfach der bessere Tag. Brauchen wir gar nicht drüber, gar nicht überreden. Also.
Ja, definitiv, definitiv. Genau. Ja, also vielen Dank, großer erster FCM, dass du uns, also nicht uns drei jetzt hier, sondern generell die Mitgliedschaft erhört hast und das abstimmen lässt. Ist mal cool. Genau, dann gibt es eine, also aktuell gibt es ein paar Studien, die so rauskommen oder Gutachten oder so. Über eins sprechen wir nächste Woche ein bisschen, vielleicht wahrscheinlich eventuell ein bisschen ausführlicher. Das andere will ich jetzt hier kurz zum Thema machen, weil nämlich der FCM gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung eine umfassende Analyse seiner aktuellen CO2-Emissionen durchgeführt hat. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, hängt alles auch irgendwie so ein bisschen rund um diesen Nachhaltigkeitsspieltag mit zusammen, der ja jetzt stattfindet gegen Darmstadt, wo ich immer noch nicht so richtig genau verstanden habe, was da inhaltlich eigentlich transportiert werden soll. Aber zumindest in dem Kontext kam jetzt auch diese Meldung, dass es jetzt also diese Studie gibt. Da gibt es dann, wenn man auf die Vereins-Homepage klickt, gibt es dann ein schickes Bild und ein bisschen Text. Dann stehen so Dinge wie, also es ist auch nur eine kurze Meldung, unter anderem wurden der Energieverbrauch der genutzten Infrastruktur, Emissionen durch die Anreise der Fans an Spieltagen und Klimabelastung durch Produktion und Vertrieb von Merchandise-Artikeln erfasst, yada yada. Finde ich alles total spannend. Was ich total schade finde, ist, dass man diese Studie nicht lesen kann. Irgendwie. Geht euch das ähnlich? Okay.
Ja, ich hätte es auch gern gelesen. Mich hätte das auch mal interessiert. Wobei, das hat jetzt auch gar nicht so viel mit dem Nachhaltigkeitsspieltag zu tun. Das ist einfach eine Lizenzvorgabe.
Ja, ist mir klar. Ist
Es
ja
ist
auch
also
sozusagen.
von daher ist das jetzt nichts, was irgendwie aus heiterem Himmel kommt. Das ist ja eine DFL-Geschichte seit der letzten Saison. Oder seit der letzten Saison ist das genau. Dass du Nachhaltigkeitsrichtlinie im Lizenzierungsverfahren mit drin hast. Und das ist einfach, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, auch die Folge daraus. Also von daher, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was aus heiterem Himmel beziehungsweise aus nächster Menschenliebe, nee, was auch immer, kommt, sondern das ist halt einfach, weil es gemacht werden muss, ja, weil es Lizenzvorgabe ist. Punkt.
Genau. Naja, und jetzt gibt es aber eben diesen Nachhaltigkeitsspieltag und ich frage mich eben schon, ob das dann, also ob der Umstand, dass das jetzt vermeldet wird, auch im Zusammenhang steht mit diesem Spieltag einfach. Also das war jetzt sozusagen der Gedanke.
Sehr wahrscheinlich. Ja, klar, logisch.
Genau. Also klar,
Ja.
Lizenzvorgabe ist es, also völlig richtig auf dem, also es gibt immerhin ein Foto von der Studie.
Vom Deckblatt.
Von der Broschüre tatsächlich. Also liegt hier auf
Ja,
unserem.
vom Deckblatt der
Genau,
Broschüre.
und da ist eben auch die
Studie.
DFL mit drauf. Mich würde das wirklich interessieren. Also ich würde da gerne reinschauen. Habe jetzt gerade mal geguckt, ob man nachhaltig in Blau-Weiß, ob man das irgendwie googeln kann. Also kann man, aber da findet man dann zumindest bei meinem Browser hier keine FCM-Ergebnisse.
Also wenn du noch mal in den Artikel guckst zum Nachhaltigkeitsspieltag, da haben sie am Montag, also am 24. jetzt noch mal irgendwie was reingesetzt. Da
Ja.
steht halt auch nur drin, der erste FC Magdeburg setzt dabei auf konkrete Maßnahmen, um den
Genau.
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, soziale Projekte zu unterstützen und nachhaltige Alternativen erlebbar zu machen. Fans, Partner und Sponsoren sind eingeladen, sich zu engagieren und gemeinsam ein Zeichen für eine
Danke.
nachhaltigere Zukunft zu setzen. Und
Genau.
da denke ich mir, was sind eure konkreten Maßnahmen? Welche sozialen Projekte
Danke, Kerstin.
unterstützt ihr?
Danke,
Was sind
Kerstin.
eure nachhaltigen Alternativen? Weil ich glaube, erst wenn der erste FCM mit einem guten Beispiel vorangeht, und er ist dafür natürlich prädestiniert, wir haben so viele Mitglieder, da gibt es solche Sichtbarkeit, natürlich wäre das super cool, wenn, ne? Aber dann muss man doch bitte erzählen, was genau dahinter steckt und womit man jetzt tatsächlich beginnt, sich diesem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. Das ist doch, also ich weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist.
Danke, Kerstin. Ja.
Aber es ist interessant, ich stelle euch mal hier was in den Chat.
Stimmt, wir haben ja hier so einen Chat. Hast du recht?
Ich
Wurde, glaube ich,
stelle
noch
euch
nie
da mal was
genutzt.
in den Chat, da könnt ihr euch mal was angucken.
Parallelrecherche, Thomas.
Das ist nämlich das ist die Vorgabe der DFL dazu.
Ach so, okay. Ich dachte, sind jetzt die gesammelten Werke. Also,
Bitte.
in der Welt kann
Also,
man ja leben,
Thomas
ne,
hat
dass
das
die DFL.
Geheimpapier.
Nein, in der Welt
Nee.
könnte man ja leben, ne, dass die DFL dann sozusagen diese ganzen Texte aller Vereine einfach veröffentlicht zum
Nee,
Download, ne,
aber es
offene
ist
Lizenz
tatsächlich,
fertig.
ich finde das schon von dem, was da so abgefragt wird, schon sehr interessant. Also für mich ein Posten, der mich sehr interessieren würde, ist tatsächlich unter 3.3 der Punkt Personal, wo dann drin, wo steht Mindestlohn, wie hoch ist der Anteil der MitarbeiterInnen, die mehr als den Mindestlohn verdienen? Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Also jetzt, wie das beim FCM zum Beispiel ist. Also ehrlich, also das würde mich wirklich mal interessieren, wie denn so das Gehaltsgefüge ist, ob man denn seine Mitarbeiter hier in Anführungsstrichen nur mit Mindestlohn abspeist oder ob man tatsächlich auch den Leuten mehr bezahlt. Also das würde mich auch mal sehr interessieren. Deswegen bitte, ich würde diese Studie gerne mal lesen. Ja.
Ja, das ist total cool, dass du das verlinkt hast. Das werde ich nämlich dann nochmal in die Shownotes packen, für diejenigen, die dann noch ein bisschen mehr lesen wollen. Ich kann das jetzt nicht alles in Gänze lesen. Vielleicht steht hier auch drin, warum es nicht veröffentlicht ist. Vielleicht sind das auch Datenschutzthemen, das weiß ich nicht. Aber diese Tabelle ist total, also hast du völlig recht, bin ich komplett bei dir, ist sehr, sehr interessant, und wäre interessant. Genau, und was, also Kerstin, zu dem, was du gesagt hast, mir geht es genauso, mir geht es ganz genauso, und ich würde das auch total gerne erfahren. Also auch als Mitglied des Vereins, ne, kann man ja auch an sowas Verrücktes denken wie ein Mitglieder-Newsletter oder sowas. Also wir reden ja drüber, weil der Verein es selber in den Meldungen ja anteasert, ne? Also ist genau das, was du gerade vorgelesen hast mit den konkreten Maßnahmen und so, habe ich mich sofort gefragt, welche sind das? Und zwar nicht, weil ich dann darüber pöbeln will, sondern weil es mich wirklich interessiert, was mein Verein in dem Bereich tut. So, und irgendwie finde ich, also, und das meinte ich vorhin noch mit diesem Nachhaltigkeitsspieltag, ich finde es irgendwie eigenartig, wie der Verein selber darüber kommuniziert, so, weil das sind ja im Prinzip auch Sachen, mit denen man sich, glaube ich, gut ausweisen kann. Also das sind sicherlich auch Dinge, wo man sagen kann, hier, das machen wir cool. Und dann kann man auch zeigen, was man so tut. Das machen sie irgendwie nicht. Und das kommt immer so stückchenhaft so. Also mir fügt sich da nicht so richtig ein Bild, und ich frage mich dann auch, wenn man sowas macht, macht man das dann jetzt, weil man es muss, ne? Also weil es irgendwie, weiß nicht, Teil der Lizenzgeschichten ist, oder macht man es, weil man wirklich was zu erzählen hat? Und es drängt sich bei der Art und Weise, wie es gemacht wird, so ein bisschen Version 1 so auf, dass man es halt mitberichten muss. Ja, also mein Wunsch wäre da auch, da mehr drüber zu erfahren. Aber vielleicht muss man dafür ins Stadion gehen am Sonntag. Da wird man dann vielleicht auch irgendwie schlauer und kriegt da Informationen oder
Ja,
weiß
vielleicht
dann.
kriegt ihr beim
Ja.
Zutritt des Stadions dann eine Broschüre ausgehändigt, wo das dann drin steht. Ja, kann sein.
Ja, und vor allem, also ich werde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jetzt das Darmstadt-Spiel nicht im Stadion verfolgen, aber vielleicht könnt ihr mir dann später mal berichten, welche nachhaltigen Alternativen ihr jetzt erlebt habt, sozusagen. Weil das ja hier auch steht, ne? Also wir sollen, ach nee, das kommt erst im nächsten Satz. Nachhaltige Alternativen erlebbar machen. Fans, Partner und Sponsoren sind eingeladen, sich zu engagieren. Genau. Nun gut. Ich find das schade. Irgendwie könnte man noch da noch ein
Und
bisschen
alles
mehr
schon,
rausbringen.
also ich muss sagen, das ist schon, wenn man das so sieht, also da hat sich die DFL echt schon einen Kopf gemacht, ja. Also
Absolut, ja, absolut, genau.
muss man schon sagen, das ist
Na.
nicht schlecht, was da so abgefragt wird.
Messungen des Wasserverbrauchs. Nachweis jährlicher Messungen des Wasserverbrauchs und der Abwasserproduktion im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Clubs. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir stellen eine kleine Anfrage. Wir machen auch weniger als 551 Fragen, versprochen. So, beim
Auf der
FCM.
nächsten Mitgliederversammlung oder wie?
Zum Beispiel, ja, genau. Zum Beispiel. Ah, so, dann haben wir ja eigentlich, also das waren sozusagen die anderen Neuigkeiten, die ich auch nochmal mitgebracht hatte. Kerstin hatte das jetzt schon so wunderbar mit abgefrühstückt. Genau, ich hätte nämlich da auch nochmal auf den Spieltag, und auf diese Zitate, die hatte ich nämlich auch rausgesucht, wäre ich da auch nochmal eingegangen. Haben wir jetzt aber gemacht. Dann haben wir das, glaube ich, dieses Segment. Es sei denn, ich habe eine Neuigkeit übersehen, bestimmt sogar, die ihr wichtig fandet, die ich jetzt hier nicht in der Liste habe. Dann gerne antragen. Ja.
Nö, also
Nö.
ich nicht.
Gut.
Mir ist nichts unter der Ohren gekommen oder unter der Augen oder was auch immer.
Hintern Hals.
Oder hinter jetzt genau.
Genau, gut. Na, aus Kerstins Ecke höre ich jetzt auch irgendwie nichts. Interne Recherchegruppe wird vielleicht noch befragt, weiß ich nicht. Aber dann machen wir hier weiter mit dem nächsten, ja, mit dem Blick auf den Nachwuchs, würde ich sagen. Waren wir ja schon in der Ecke, waren wir ja schon so ein bisschen mit Markus Matthiesen und Moa Matthiesen. Boah, es war schlecht, ne? Das war jetzt schon
Schlendi,
schlecht.
es war schon ein bisschen niedlich. Es war eine schöne Brücke.
Ja, ist so eine klapprige Holzbrücke war das, glaube ich. Über so eine Schlucht, wo dann halt
Aber
so
sie
die
brennt nicht, von daher geh ruhig rüber.
wo so
Auf dem
Sprossen
Rücken
fehlen.
eines noch nicht geborenen Kindes. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ganz hervorragend halt. Was bin ich nur für ein Sack, ey, wirklich. Schlimme Sache. Naja, gut. Also Blick auf den Nachwuchs und die Frauen. U23, da ruht still der See, oder leise rieselt der Schnee oder so, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall warten die immer noch auf den Rückrundenauftakt, weil auch das zweite Punktspiel jetzt gegen Ludwigsfelde witterungsbedingt abgesagt wurde. Was mich dann direkt, also hatte ich gelesen. Hast du da eine andere Info?
Nee, ich wundere mich nur, weil Wochenende, Wetter war doch am Wochenende jetzt nicht so. Naja, ist egal.
Na, so war die Meldung.
Alles
Also,
gut, alles gut.
zweite
Ist ja
Spiel.
nicht die Einzelliga, wo es Absagen gibt. Alles cool.
Nee, na, mich hat das ja sofort zu dem Gedanken veranlasst, so, naja, so furchtbar dolle lange ist das noch nicht her, dass wir davon auch mit der ersten Mannschaft relativ regelmäßig betroffen waren, ne? Also, ihr erinnert euch bestimmt, es gab mal irgendeine Saison, frühe Zehnerjahre, 2010er-Jahre, glaube ich, oder noch ein Stück früher, wo sozusagen die.
Das war damals im Aufstiegsjahr unter Dirk Heyne.
Ja, ne, wo die Winterpause so asigst lang wurde, weil dann wirklich nichts ging.
Wo wir mit 6 Spielen weniger 8 Punkte Vorsprung hatten.
Irgendwie so, ja, irgendwie
Das
so.
war so geil.
Also, dass du jetzt genau die Punkte weißt, wundert mich
Nee,
null.
das weiß ich nicht mehr so genau, aber es waren irgendwie 4 bis 6 Spiele und es waren, glaube ich, so 6 bis 8 Punkte irgendwie so. Also von daher, das war schon sehr großartig.
Ja, aber das war, also diese Zeiten gab es halt auch, ja. Sehr, sehr froh, dass die für uns
Aber
vorbei sind.
das ist fast 20 Jahre her. Das war ja
Ja.
2000.
Oh, so lange ist das noch nicht her. März 2018 ist ein Spiel abgesagt worden in der dritten Liga.
Nee, ist nicht von
Wegen
gerede.
kompletter Vereisung und Verschneiung. Das weiß ich deswegen, weil das der Startpunkt eines wunderbaren Fanclubs, nämlich der Sektion Twitter, war. Wir sind stattdessen frühstücken gegangen.
Ja,
Wir
siehst
reden
du
ja
mal.
gerade von der Türkei-Aufstiegssaison. Das war 2005, glaube ich.
Ja, das ist schon ein
Das
paar
ist
Monate.
fast 20 Jahre
Das ist
her.
ein paar Monde mehr her, das
Das
stimmt.
ist ein paar Monate her. Da könnt ihr mal sehen, in was für Welten ich so lebe, weil das für mich irgendwie vorgestern war. Also auch gruselig, aber muss ich vielleicht auch mal eine ruhige Minute drüber reflektieren, was das eigentlich über mein Zeitempfinden aussagt oder über mein Alter. Nun.
Ersteres. Das hat mit dem Alter nichts zu tun,
Gut,
weil
alles klar. Das beruhigt mich.
ich bin ja fast genauso alt und habe solche Probleme nicht. Also,
Ja gut, du weißt auch, wer 1953 im EM-Viertelfinale in der 17. Minute auf den Boden gespuckt hat. Also insofern.
1953 kann es kein EM gewesen haben, weil EM ist in meinen
Alter.
geraden Jahren. Aber es.
Mann macht mich wahnsinnig. Der macht mich irre. Aber gut, okay. Ist okay. Es ist okay. Ist alles schön. Genau, also das war jedenfalls die U23. Die U19 hat 3-3 gespielt gegen unsere Freunde von Dynamo am vierten Spieltag. Dieser, naja, ihr kennt das jetzt
Dieser
schon, Nachwuchs.
Zwischenrunde der nicht Qualifizierten für die Hauptrunde, ja, genau.
Liga B, genau, richtig.
Genau.
Genau, und nach 0-2 Pausenrückstand und einem zwischenzeitlichen 2-3, also noch einen Punkt geholt. Also da ordentliche Comeback- und Mentalitätsqualitäten bewiesen, sehr schön. Und auch sehr geil, die U17, und ich meine, das war der Start in die Hauptrunde,
War das erste Spiel.
war das erste Spiel, ne? Weil ich glaube nämlich, auf der Vereins-Homepage stand zweiter Spieltag, da war ich ein bisschen verwundert, aber ich war mir sehr, sehr sicher, dass es der erste Spieltag ist. Die
Das
haben
kriegen wir
jedenfalls.
raus. Erzähl weiter.
Nö, die haben jedenfalls 1-0 in Mönchengladbach gewonnen, wie ich
Oh,
meine,
stark.
zum Start in die Hauptrunde der Liga A. Und
Stark.
ja, und die anderen Gegner sind Bochum, Dortmund, Union, und Wolfsburg. Und der schöne Grüße, der @MDKit via Blue Sky ließ dann verlauten, dass also die Top 4 nach der Doppelrunde ins Playoff-Achtelfinale kommen, die dann den deutschen Meister ausspielt. Aber
Nee, es war tatsächlich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
ja, ist alles gut.
Es war tatsächlich der zweite Spieltag.
Okay, gegen wen haben wir denn am ersten Spieltag gespielt?
Naja, also es war der zweite Spieltag.
Ah.
Aber
Wir sind fünf Teams.
wir haben am ersten nicht gespielt.
Ja, alles klar, wir hatten
Also
spielfrei.
es war für uns der erste Spieltag, aber in der Runde war es der zweite Spieltag.
Alles klar, alles klar.
Ja,
Okay,
genau.
also stimmt denn beides sozusagen? Nee, aber geil. Also finde ich total stark, dass die U17 da in Mönchengladbach 3 Punkte holt, 1-0 gewinnt. Ich glaube, waren dann auch eine Weile in Überzahl, soll das jetzt aber überhaupt nicht schmälern. Das ist eine coole Generation da gerade, glaube ich. Das ist schön, freut mich. Genau.
Aber ein paar krasse Ergebnisse dabei.
Ja, sag mal.
Junge, Junge. Naja, Viktoria Köln gegen Aachen, 7:3.
Okay. Boah, Aachen. Da müsst ihr mich nachher im Nachgespräch nochmal erinnern. Ich schick euch da mal einen Text. Da ist auch
Jena
ein.
Rostock, 7:0.
Ja.
Wuppertal Hennef, 8:0. Alter, was spielen die da, Junge? Eisstockschießen oder was? Das ist ja der Wahnsinn.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Ey.
Ey, aber da habe ich jetzt wieder die nächste Brücke, nämlich zu unseren Frauen. Die sind,
Eisstockschießen?
nee, aber Ergebnisse. Die sind mit einem ganz, ganz knappen 10 zu 0
Oh!
gegen Germania Hergesdorf, wer kennt sie nicht, ins Halbfinale
Ja.
des FSA-Pokals eingezogen.
Ach so. Apropos, darf ich da ganz kurz mal zu einem anderen Verein gucken und was sagen? Also ich finde das großartig. Ich weiß
Ja.
nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im DFB-Pokal der Frauen stehen ja jetzt die Halbfinals an. Und da ist ein Spiel unter anderem der HSV, also die uns in der ersten Runde geschlagen haben, bekanntlicherweise gegen den SV Werder Bremen. Also da ist Nordderby angesagt und da sind inzwischen weit über 30.000 Karten verkauft für dieses Spiel. Ich
Stark.
finde
Ja,
das schon
geil.
ziemlich cool. Also,
Richtig cool. Ja.
ja.
Nice. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist dann bei, also das ist dann wahrscheinlich beim HSV, nehme ich
In
mal stark
Hamburg,
an.
genau.
Okay, aber cool. Das finde ich gut. Fetzt. Na gut, da müssen unsere Fußballfrauen noch ein bisschen für stricken wahrscheinlich oder kicken oder wie auch immer. Also auf jeden Fall ist da aber Halbfinale jetzt
Kicken
schon
wäre
mal gut.
besser als stricken, ja.
Genau. Ja, ich habe das gerade auch gemerkt. Also da muss man lange für stricken, ist ja eigentlich so ein gebräuchlicher Begriff, aber im Zusammenhang mit irgendwie Fußballfrauen dachte ich mir gleich so, ist das jetzt wieder sexistisch?
Das war wieder so ein, ja, also.
So ein harter Gehirnfurz halt. Also, naja, gut, alles klar.
Aber
Aber.
Kicken statt Stricken ist auch ein schöner Sendungstitel.
Aber
Kicken
wie war
statt Stricken ist ein
das?
großartiger
Wie war
Sendungstitel.
das? Wir hatten das ja vor ein paar Wochen mit einem Thema zum Frauen. Es ist ja nur Frauenfußball, ja. Also von
Oh, Haufe, Alter.
daher.
Das macht es jetzt nicht besser, ja, aber vielleicht lenkt das auch so ein bisschen von meiner Malaise ab. Genau. Na und was wir dann auch noch sagen können, auch das fand ich nochmal bemerkenswert, vor dem Hintergrund des letzten Testspielergebnisses, also die Mädels haben ja gegen die B-Junioren von Germania Olfenstedt getestet und beim letzten Test gegen B-Junioren ging es, glaube ich, 1 zu 4 aus. Jetzt gegen Germania Olfenstedt haben sie 3-2 gewonnen. Und also finde ich auch, weil du ja, Thomas, du hattest ja das für mich völlig nachvollziehbare Argument hier von wegen Athletik und Kram und Körperlichkeit und so Sachen. Ja, jetzt
Stimmt.
3-2 gewonnen. Ordentlich. Genau. Müsste es
Gut.
ja dann auch irgendwann die Tage jetzt mal mit Punktspielen weitergehen, glaube ich, bei den Mädels. Ich glaube, Anfang März geht es da los. Genau. Ja, also das sozusagen da der kleine Überblick. Und dann, ja, also heute ist Tag der Übergänge. Da bewegen wir uns in sportlich eher nicht so erfolgreiche Fahrwasser, weil nämlich die E-Sport-Abteilung auch wieder insgesamt verloren hat. 15. Spieltag gegen Holstein Kiel. 2 zu 3 Niederlage, 2 gegen 2. 4 zu 3, 3 zu 4 Niederlage im 1 gegen 1 und damit eine Spieltagsniederlage gesamt aktuell Platz 10. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Spieltag in Folge, der verloren ging. Ja, also da ist der Trend, könnte man den Trend auch gerne wieder umkehren. Genau. Und damit, liebe Leute, sind wir bei Karl.
Am 9.3. geht's weiter.
Bei den Mädels?
Gegen den ersten Frauenfußballverein Erfurt in
Ah ja.
Erfurt.
Ah ja, siehst du, genau.
Wenn man Fußball.de glauben darf. Das ist der 6. gegen den 8.
Na, die Frage ist ja nur, ob Fußball.de eine NGO ist oder nicht.
Ja,
Weil wenn.
das wissen wir dann bald. Genau. Ja. Oh,
Okay.
naja, sollten sie, ja, sie sollten mal ein bisschen in die Spur kommen, so langsam. 11 Punkte, ich meine, die beim ersten Absteiger aus Dresden haben 6. Sollte man mal so ein bisschen so langsam mal zwei, drei
Ja.
Spiele gewinnen.
Neues Trainer, neues Trainerteam, neues Glück, neue Rückrunde, das wird schon. Genau. So. Karlsruhe, würde ich sagen.
Ja,
Sind wir
schön
jetzt.
war's. Also,
War super.
bis zum 1-1.
Genau. So, dann lass uns auf Darmstadt gucken, würde ich sagen.
Das ging ja schnell.
Der ging fix, ja. Also wir müssen ja erstmal etablieren. Wir waren natürlich alle, also das heißt natürlich, aber wir waren alle nicht im Stadion. Dementsprechend haben wir alle die Fernsehperspektive oder hat irgendjemand kein Bewegtbild gehabt, sondern nur Audio oder Ticker? Zufällig. Nee, ne? Alle
Ich
geguckt.
hab's geguckt und bin aber, ja, genau, ich hab's geguckt. Fernsehen, ja.
Okay. Okay, alles klar. Und Kerstin auch, ne?
Ja.
Sehr schön. Nur, dass es schon ein paar Tage her ist, bei mir ja auch. Aber vorhin habe ich mir nochmal ein Highlight, also diese Zusammenfassung angeguckt und dabei aber festgestellt, dass der Assist von Michel nicht in den Highlights war. Da müssen wir dann gleich nochmal drüber reden. Was denn?
Thomas fragt sich jetzt, welche Highlights.
Ja.
Der Assist von Michel, der war gut. War ja auch eine
Ja.
schöne Vorlage, ja,
Ich
muss
war
man schon
geil.
sagen.
Hey, war schon
Ja.
schön. Aber wir können schon, also wir können schon, können wir schon etablieren, dass die ersten, na eigentlich, also eigentlich bis zum 1-1 war es eigentlich okay. So. Also ich
Ja,
habe hier.
das Problem ist bloß, wenn das 1-1 in der 40. Minute fällt oder in der 47. Minute ist halt scheiße, wenn das Spiel 90 Minuten dauert, ja. Also.
Das stimmt, das ist maximal ärgerlich. Genau. Aber nichtsdestotrotz fand ich jetzt so, die ersten 30 Minuten waren gut. Da hatten wir, da gab es diesen Schuss von Elzhain. Dann natürlich das Tor von Artig, da müssen wir auch gleich nochmal drauf gucken, weil ich das nämlich geil, also sehr geil fand. Und ich fand dann halt, also die Führung dann, als da, als Barış da das 1-0 macht, die war dann zu dem Zeitpunkt, war die schon verdient. Also da war ich noch guter Stimmung eigentlich.
Ja,
Ja, wer
also
nicht?
Nolle hatte auch schon, glaube ich, in der 15. Minute eine fast hundertprozentige Chance. Also den fand ich auch eh, das war eh für mich so der Spieler der ersten Minuten, richtig gut. Aber dann kam die wahrscheinlich für uns wieder tödliche Statistik. Wir hatten zu dem Zeitpunkt dann 70% Ballbesitz und ihr wisst, was
Ja,
das bedeutet.
das habe ich auch, als der Typ das, also als der Sky-Mensch das erzählte, habe ich dann auch so gedacht, ja, das lässt nichts Gutes erahnen, so irgendwie. Ja.
Ja.
Naja, Karlsruhe hatte ja auch, das war auch bei, also im Fernsehen, bei Sky war das zu lernen, Karlsruhe hat ja irgendwie auch auf eine Dreier- respektive Fünferkette umgestellt, das erste Mal seit, ich glaube, 2022 oder so, und in der zweiten Halbzeit das dann, glaube ich, wieder zurückgedreht, ne? Da hatten sie ja dann, nee, haben sie
Nee,
nicht?
die haben das beibehalten.
Ah, okay, alles klar. Okay, weil das irgendwie, also wie gesagt, ich fand uns in der ersten Halbzeit schon gut und habe mich dann so gefragt, was ist eigentlich in der zweiten Halbzeit passiert, dass das dann so übel wurde. Und was man ja auch sagen muss, also Karlsruhe war schon auch, also effizient waren die ja, ne? Also so furchtbar dolle, wahnsinnig viele Abschlüsse hatten sie nicht.
Ja, wir auch.
Im Gegensatz zu uns, na, wir waren eben nicht effizient, fand ich.
Naja, so wahnsinnig viele Abschlüsse hatten wir auch nicht.
Na, ich würde ja sagen, wir können, Schrägstrich müssen in dem Spiel Minimum 4 Tore schießen. So.
Nee.
Nee?
Nee. Nee.
Nee?
Ach. Nee, bitte.
Doch.
Waren doch noch mindestens 200%ige in der ersten
Welche?
Halbzeit. Na,
Welche?
wie gesagt, in der 15. Minute das Ding durch Nolle.
Wo ist
Dann
denn das
in
eine
der 24,
hundertprozentige
dann in der
Chance?
24. von El Zain,
Wo ist denn das
nach
eine
dem Pass
hundertprozentige
von El
Chance?
Hankouri.
Also ich bin ja gerade bei Who Scored, ja, und da
Ja,
ist,
ich
wenn man da
auch.
sieht, wenn man da Shots on Target, wenn
Ja.
man sich diese Statistik mal anguckt, dann sehe ich einen Schuss aufs Tor in der 30. Minute und einen Schuss aufs Tor in der 41. Minute. Jetzt sagt mir bitte mal, wo das 100%ige Chancen sind.
Na, warte mal, wo siehst du das überhaupt bei
Das kann
WhoScored?
ich mit meinem rudimentären Fußballfachwissen vor dem Fernseher sitzend so einschätzen. Und ich habe nicht bei WhoScored nachgeguckt. Ich habe mir nur das Spiel angeschaut.
Wenn du bei WhoScored bist, kannst du ja auf
Mach ich nicht.
Tournaments gehen.
Ja.
Und dann hast du ja dort unter G Germany und dann gehst du da auf Bundesliga und dann gehst du da auf zweite Bundesliga. Und dann
Ja, und
suchst
dann
du dir
habe
das
ich
Spiel aus.
das Spiel habe ich, das Spiel habe ich
Genau,
schon.
und dann gehst du unten, hast du doch dieses Match Center, Match Commentary. Da gehst du auf Chalkboard.
Ah, Chalkboard ist es, alles klar.
Genau, und da kannst du, und da siehst du unter Shots und dann siehst du halt, kannst du dir unten dann auch noch anzeigen lassen, Shots on Target, Shots off Target. Und du hast da unten auch noch eine Leiste, wo du dir die Minuten ziehen kannst. Und da sehe ich, wie gesagt, in der ersten Halbzeit zwei
Ah,
Schüsse aufs Tor.
alles
Also
klar.
frage mich jetzt, wo die 100% herkommen sollen, die vier
Na,
Schüsse.
in meinem Kopf waren die Tore, also die Torgelegenheiten, die ich jetzt dachte, da könnte man, kann auch ein, also sehr gut ein Tor rausfallen, war das Ding von Kaas, was das
Genau, das war
2-0
ein Torschuss, genau.
sein muss. Na, dann gab es ja noch diese Nummer von Burcu, das war dann, glaube ich, zweite Halbzeit,
Ja,
wo er den sozusagen auf den Torwart köpft und eigentlich nur in die Ecke
da gehe
köpfen
ich mit,
muss.
das ist nur 100%, da gehe ich mit, ja.
So, Kaas, findest du nicht 100%?
Nee, weil unter Gegnerdruck und das ist dann für mich keine 100% mehr.
Ach
Nee.
so, okay. Na, ich habe jetzt auch, also ich habe jetzt tatsächlich auch nur sozusagen Torgelegenheiten im Kopf und Elzhain hätte ich da jetzt noch reingerechnet, der ja geblockt wird da.
Nee,
Wobei der
eben, ja, eben, ist
Torhüter den
geblockt.
dann wahrscheinlich auch
Also
hätte.
für mich,
Ja.
also müssen wir vielleicht auch mal über unsere Definition von 100% der Chance reden. Also eine 100% Chance ist für mich ein Ball, der aufs Tor geht, aber nicht rein, und dann aber aus welchen Gründen auch immer nicht reingeht. Ein Ball, der geblockt ist, ist geblockt, der geht aufs Tor, also kann auch nicht reingehen. Also
Okay.
so sehe ich das. Also ein Ball, der geblockt wird und nicht aufs Tor geht, kann ja auch nicht ins Tor gehen, weil er nicht aufs Tor geht. Also es ist dann auch für mich keine 100% Chance.
Hat er recht. Hat er recht. Ja, na gut. Also dann vielleicht aussichtsreiche Torabschlussgelegenheiten. Können wir uns darauf einigen?
Da gehe ich mit. Aber auch das sind, wenn man, also wie gesagt, ich habe ja, wenn du mal guckst, diese Shots on Target, da kommen wir auf ganze vier. Und
Aber das ist super spannend, weil bei
Eins
Transfermarkt
davon ist
kommen wir auf
Tor.
14 Torschüsse im
Nee, ja,
Gegensatz zu Ka zum KSC, der nur 7 hatte.
Transfermarkt, ja, das sind die Gesamtschüsse. Das ist ja das Geile.
Torschüsse.
Transfermarkt zählt ja, genau.
Aber was ist ein
Torschüsse.
Torschuss dann im Gegensatz zu dem, was du da jetzt gerade sagst?
Ein Torschuss ist zum Beispiel auch ein Schuss aus 20 Metern, der 3 Meter am Tor vorbeigeht. Das wird auch als Torschuss gezählt. So,
Okay.
dann, da gibt es aber dann noch die Unterteilung: Shots on Target und also Schüsse aufs Tor. Also praktisch, dass die Bälle auch ins Tor gegangen wären
Ja.
oder am Tor vorbei. Und da siehst du bei WhoScored, siehst du Shots on Target 4, Shots off Target 5, da sind wir bei 9, geblockt 5, da sind wir bei 14. Und dann hast du deine 14 Schüsse. Genau.
Das ist also quasi
So.
aggregiert sozusagen bei
Okay,
Transfermarkt.
dann hätte man bei Transfermarkt sind die Schüsse neben das Tor, aber auch nochmal mit 5 ausgegeben. Dann
Naja.
steht es jetzt irgendwie. Ist jetzt auch, ja, wir gehen jetzt auch in die Untiefen, in die Tiefen der Statistik, ist jetzt auch am Ende egal. Fakt ist, wir hätten in der ersten Halbzeit mindestens da 2:0 auch rausgehen können.
Also die Gelegenheit gab es, genau. Und es,
Ja,
also und wenn ich jetzt hier
das
eine.
streite ich gar nicht ab. Mir ging es jetzt nur darum, wo ihr da 400% Chance in der ersten Halbzeit gesehen
Ja.
habt. Darum ging es mir jetzt. Also,
Ja.
die habe ich nicht gesehen. Also, nur darum ging es mir jetzt. Ja.
Ja, und das Argument bleibt ja, glaube ich, trotzdem richtig, dass Karlsruhe dann eben, also wenn ich mir das jetzt hier wirklich nochmal angucke, 3 Tore aus 4 Schüssen aufs, also Shots on Target, das ist schon ziemlich effektiv. Wir haben halt eben nur eins
Das ist sehr
gemacht.
effizient, ja.
So. Genau. Ja.
So wie wir auf Schalke, ja. Da hatten wir, glaube ich, auch von 7 Schüssen aufs Tor, 5 waren drin, ja.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, und es ist schon verrückt, ne? Also es gab ja auch ein paar Ausfälle, so. Also nicht, dass ich die jetzt als Entschuldigung heranziehen will, aber es gehört ja auch zum Spiel dazu. Also Daniel Heber hat einen Infekt, hat nicht gespielt. Für ihn hat Müller gespielt, was mich ein bisschen erstaunt hat, weil ich dann den Pfeiffer eigentlich erwartet hätte, der aber irgendwie eine Adduktorenverletzung hat. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Und El Zain, oh, ich weiß gar nicht, also wie man ihn richtig ausspricht, kam halt auch rein für Al Holmström, waren jetzt, also zumindest vorne in der Zentrale hat mich das schon so ein bisschen überrascht. Also jetzt aber erstmal wertfrei. So, genau, also das war dann so, aber das waren jetzt, glaube ich, auch nicht, war jetzt auch nicht der Grund für die Niederlage, dass es da zwei Spieler gab, die jetzt relativ wenig Rhythmus hatten.
Nee,
Genau.
zumal, zumal ich auch sagen muss, ich fand, Müller kam mir persönlich ein bisschen zu schlecht weg nach dem Spiel. Also ein Tor verschuldet hatte in meinen Augen ein anderer Innenverteidiger.
Ja. Ja.
Müller war da eigentlich, finde ich, ja, souverän vielleicht nicht, aber er hat jetzt keine groben Fehler gemacht. Ja? Also,
Unauffällig so,
genau,
oder?
ja. So, das ist ja für den Innenverteidiger erstmal gar nicht so schlecht, wenn du relativ unauffällig spielst. Ja. Also von daher fand ich das ein bisschen überzogen, da dass dahinter ja so auf Müller sich so ein bisschen auch reingeschossen wurde.
War das so, ja? Habe ich gar nicht wahrgenommen,
Ja, so in meiner
tatsächlich.
Blase war das tatsächlich ein bisschen so, dass da viele
Okay.
oder einigen Müller da so ein bisschen sich rausgepickt hatten, wo ich sage, also A, finde ich es halt krass, da immer wieder auch von dem Spieler zu erwarten, der null Rhythmus hat, jetzt 90 Minuten lang da voll da zu sein und der Spieler zu sein, der jetzt da hinten alles rausräumt. Finde ich erstmal also schon ein bisschen dolle Erwartung, von der Erwartung einfach zu hoch. Da darfst du ja nicht vergessen, man hat einen Tobi Müller das letzte Mal über 90 Minuten gespielt oder mal mehrere Spiele am Stück gemacht. Das ist ja schon.
Angefangen hat er im November das letzte Mal,
Ja,
meine ich
so,
vorhin
ja,
gelesen zu haben. Ja.
überleg mal, ja, also da kannst du jetzt nicht erwarten, dass der jetzt reinkommt und hier 90 Minuten lang da hinten der mit Abstand beste Spieler ist, in meinen Augen. Also, es geht nicht. Und von daher, ja, weiß ich nicht. Also. Tobi Müller fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja. Okay, also wir haben etabliert, erste 30 Minuten waren okay.
Ja, ich würde sogar sagen, die ersten 40. Also,
Ja, okay.
ja, das war eigentlich bis zum Gegentor, finde ich. Hat sie das Spiel jetzt im Griff, ohne selber groß zwingend zu sein, in meinen Augen, bis auf die Karls-Chance. Ansonsten war es ja auch nicht wirklich zwingend, so ehrlich muss man sein.
Ja.
Torabschlüsse hatten wir nicht viel in der ersten Halbzeit. Karlsruhe noch weniger, klar. Aber die machen dann halt mit dem einen Abschluss, den sie haben, machen sie das 1-1. Also, ja, es ist schon wieder, das war wieder so ein Spiel, wo ich auch so von Anfang an so dachte, nach dem 1-0 auch, oh ja, sehr gut. Und dann hat mir wieder so gefehlt, so. so dieses Zwingende vielleicht in der ersten Halbzeit noch aufs 2-0 zu gehen, bis auf die Chance. Das kann aber nicht sein, dass sich eine so eine Chance halt so aus dem Rhythmus schmeißt. Also nur weil du die nicht nutzt und da nicht das 2-0 machst. Ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn du da das 2-0 machst in der Szene, ist der Deckel auf dem Spiel drauf.
Ja.
Ich fand Karlsruhe bis dahin wirklich schwach. Aber Standards, Kopfball, kurzer Pfosten, da war was. Aber wir können ja gerne nochmal vorher über das Tor von Barış Artık sprechen, weil ich fand auch,
Unbedingt, unbedingt.
ja, war schön. Also
Geil, ich fand das
war
richtig
einfach gut.
geil.
Ja. Wobei ich finde, er wird nochmal übertroffen von einem gewissen Vanicek dann im Laufe des Spiels. Aber trotzdem schönes Tor gewesen, ne? Keine Frage.
Ja, also schöner Ball auch von Neuenberger. Kerstin, da bin ich völlig bei dir. Also der hat mir wieder gut gefallen, hat da ordentlich Alarm gemacht. Der hat jetzt, glaube ich, auch einfach den Rhythmus und das Selbstvertrauen da ein bisschen zu fetzen. Freut mich sehr für ihn, so, dass er sich da jetzt ein bisschen in die Mannschaft spielen konnte. Richtig cool. Naja, und dieser Abschluss, also ich, super, einfach. Also der muss genau, also kann ihn ja nur genau so schießen, dass er dann eben auch, also sozusagen da an allem Freund und Feind vorbei da ins Tor eiert. Schön platziert, schön geguckt. Ich fand das ein überragendes Tor. Ganz klasse gemacht von Barış. Ja, war schicki, war richtig schicki. Kerstin, jetzt haben wir dich so ein bisschen totgequatscht wieder. Du hast aber, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, du hast Notizen wieder, ne? Ein paar, oder?
Ja, wie gesagt, wenn ich wenn ich's vom Fernseher verfolge, dann schreibe ich mit. Versuch's zumindest mit meinem rudimentären Fußballkenntnis. Ich muss aber auch sagen, und das ist etwas, was ich dann in der zweiten Halbzeit noch krasser empfunden habe. Da gab es auch irgendwie viel Rumgeliege und vermeintlich und echte Verletzungen und andauernde Unterbrechungen. Also das war auch, also schon am Ende der ersten Halbzeit kein so guter Fluss mehr, würde ich sagen. Also auch so Sachen, wo dann Menschen gegeneinander und benommen irgendwo rumlagen und irgendwie Beine gegen Hinterköpfe und also es war auch von der Warte her dann nicht mehr so ein Leckerbissen zum Anschauen, sage ich jetzt mal. Und ja, klar, wenn du kurz vorm Pausenpfiff den Ausgleich kriegst, ist das immer blöd. Und so wie die dann rausgekommen sind, zur zweiten Halbzeit, hattest du schon das Gefühl, die haben jetzt eine andere Ansprache gehört. Also anders kann ich, also die waren ja sofort, ich war sofort da.
Genau. Wir müssen, glaube ich, doch, also schon auch noch mal ein bisschen, also noch mal kurz auf dieses 1:1 gucken, ne? Von dem,
Bitte
also
nicht, bitte
von.
nicht.
Ich hatte, also im Live-Spiel habe ich ja sofort gedacht, was, also okay, Hugonet wieder einen Schritt zu spät, aber es gab irgendeine Einstellung, wo es für mich so aussah, und das musste ich dann später revidieren, als ich mir die Highlights nochmal anschaute, für mich so aussah, als würde Barış da sozusagen vom Ball weglaufen, Richtung Offensive. Das war aber eine Kameraeinstellung, die da so ein bisschen getäuscht hat. Wir sind uns schon einig, dass das Tor Jean Hugonet gehört, oder? Das 1:1.
Na, grundsätzlich erstmal Nicolai Rapp, aber ja, natürlich, also ja, absolut. Also, das ist ja, du kannst halt dieses Ding nehmen, legst da drüber das 1:0 von Nürnberg vor 2 Wochen
Ja.
und du hast 1A die gleiche Szene.
Genau. Ja.
Eckball auf den kurzen Pfosten, der Spieler kommt aus dem Rückraum eingelaufen, Jean Hugonet steht da und wartet auf den Ball. Was mache ich hier eigentlich? Oh, da kommt mein Gegenspieler. Tor! Also das war ja wirklich, es ist beeindruckend. Also ich frage mich auch allen Ernstes, es ist ja nicht das erste Gegentor, was wir so kriegen. Also es ist ja A, das 13. Kopfballtor gewesen.
Richtig.
Gegentor. Was ich schon einigermaßen geisteskrank finde. Also 13 Kopfballgegentore, boah, und die Saison ist noch lange nicht vorbei. Also ich denke mal, da wird das eine oder andere noch kommen. Und vor allem das Schlimme ist, es war, glaube ich, jetzt, wenn man jetzt mal nur auf die Standardsituation gegnerische Eckbälle guckt, fallen mir spontan jetzt wirklich, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, 4 bzw. 5 Gegentore ein, die auf ähnliche Art und Weise gefallen sind. Und da stelle ich jetzt wirklich mal die Frage, bei aller Offensivqualität und bei allem Schön, was wir auch in den letzten Spielen gesehen haben, wieso? Also, was machen wir da? Was machen wir, wenn es um das Thema Verteidigung beziehungsweise Vorbereitung der Verteidigung von gegnerischen Standardsituationen geht? Was machen wir da eigentlich?
Das ist eine
Spielen
exzellente
wir da
Frage.
Monopoly oder was? Also, es ist ja unfassbar. Deswegen hat mich das ja auch so gewundert und also zum Glück haben die das so gemacht. Ich meine, dass die Kölner so blöd waren und die Eckbälle so nicht geschlagen haben. Die haben ja jeden Eckball lang auf den langen Pfosten geknallt. Aber du siehst sofort, hau die Dinger auf den kurzen Pfosten. Wir haben einen Torwart, der bleibt halt gerne im Tor. Ja, also so 5 Meter Raum. Pff, ja, ist da, aber meiner? Nee, um Gottes Willen. Und dann haben wir eben da, muss man leider Gottes so sagen, in so einer Situation halt auch so die ein oder andere Schnarchnase, die dann meint, ich gehe nicht zum Ball, der kommt zu mir. Ja, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Du hast das Spiel komplett im Griff. Du hast den KSC komplett im Griff. Du hast die an einem Punkt, die sind nicht gut drauf. Du führst 1-0. Du merkst, ach, die sind auch unzufrieden. Das hast du auch in bestimmten Situationen gemerkt, wenn die Pässe nicht so angekommen sind. Und dann holst du die durch einfach nur so eine dämliche Schnarcheinlage bei einer Standardsituation, holst du die wieder komplett zurück ins Spiel. Und das ärgert mich so. Mich ärgert nicht mal die Niederlage. Du kannst in Karlsruhe 3-1 verlieren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber diese Art und Weise, wie wir es schaffen, einen Gegner, der eigentlich mausetot ist, mit E-Jung-Fehlern ins Spiel zurückzuholen, das ist beeindruckend. Und das ärgert mich einfach.
Ja, das verstehe ich gut. Und es war ja tatsächlich auch, also, wenn man es jetzt mal aus Karlsruher Perspektive betrachtet, dann sind das 1-1 und das 2-1 durchaus zu sehr günstigen Zeitpunkten gefallen, weil
Ja,
das
überall. Also
2-1
Wahnsinn, ja.
war ja dann wieder nach Wiederanpfiff. Ja, naja, und da muss man eben aber, also, was heißt aber, da muss man auch zusätzlich noch dazu sagen, die haben halt den Vanicek, ne? Und der hat, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, ein GPS-System im Fuß oder so. Also der kann ja schon, also der kann solche Standards eben auch dahin bringen, wo sie hin müssen. Weißt du? So,
Ja,
und.
aber gegen uns musste den Ball nur rudimentär in Richtung des kurzen Pfostens bringen.
Na, das
Mehr musst
stimmt.
du ja gar nicht machen, weil du hast ja immer Spieler, die schlafen und du hast auch da wieder, also das ist halt auch so ein Punkt, der würde mich wirklich mal interessieren, ohne da jetzt, also das würde mich wirklich mal brennend interessieren, warum Dominik Reimann oder also wer da die A, wer trifft die Entscheidung, Besetzung kurzer Pfosten, langer Pfosten bei Standardsituationen. Also warum in so einer Situation, wenn wir doch wissen, dass wir im Kopfballspiel doch eher unterlegen sind, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen, bei gegnerischen Eckbällen, oder bei Kopfbällen generell, weil man sieht es ja bei 13 Gegentoren, das ist ja schon abenteuerlich. Also A, wer trifft die Entscheidung? Ist das eine Entscheidung vom Trainerteam? Trifft Dominik Reimann diese Entscheidung selber? Und B, was steckt da für eine Überlegung dahinter? In solchen Situationen, wenn ich doch weiß, dass der Gegner den Ball gerne oder dass man gegen uns den Ball, also voraussetzt man weiß es, dass man gegen uns den Ball ja gerne mal auf dem kurzen Pfosten spielt. Warum ist der kurze Pfosten dann nicht besetzt? Also
Ja.
warum steht keiner am kurzen Pfosten? Und das würde mich echt mal interessieren. Wer entscheidet das und B, warum wird die Entscheidung so getroffen?
Gute Frage. Könnte man mal stellen, irgendwo, irgendwann. Genau. Werden wir nicht klären können, aber es ist eben wirklich auffällig. Genau. Nochmal zurück zum Spiel. Eine Sache, finde ich, sollte auch nicht untergehen. Lubambo Musonda hatte sein Comeback nach langer Verletzung. Der kam nämlich in der 46. Minute für Elzein, wie auch immer, also den jungen Mann, der da im Mittelfeld spielt. Und hat mir persönlich, ich weiß nicht, ob euch das ähnlich ging, aber auch direkt wieder ganz gut gefallen, weil ich einfach cool finde, dass der eine ordentliche Dynamik mitbringt. So. Also finde ich schön. Hat uns jetzt nur nicht so richtig dolle geholfen, all dieweil. Ja, es ja dann dieses 2:1 gegeben hat. So.
Ja, auch. Nee. Macht ihr erstmal. Nee.
Na, ich stelle ja nur Fragen. Ich würde mich zum Beispiel sowas fragen wie, also Dominik
Warum?
Reimann. Warum zum Beispiel, genau? Na, Dominik Reimann, ne? Also in der Szene, über die wir jetzt sprechen, dieses Tor, da habe ich so gedacht, naja, irgendwie steht er da, also. Komisch, finde ich. Also entweder kommst du raus oder bleibst auf der Linie, wäre jetzt meine Haltung, also so von ganz weit weg. Ja, naja, und dann fand ich das insgesamt in der ganzen Entstehung wieder irgendwie auch einigermaßen abenteuerlich, aber ich bin jetzt mal gespannt, was Kerstin auf ihrem schlauen Stichpunktzettel hat zu dem Thema. Gegentor.
45. Minute, KSC geht in Führung, weil Ball zu lang in unserem Strafraum, Domme ohne Kontrolle.
Ja, okay. Das war jetzt sozusagen der nüchterne Blick auf die Dinge. Jetzt kommt der Rant. Thomas, leg los.
Ja, was, nee, also es ist ja auch wieder so ein Tor wieder Kategorie völlig vermeidbar. Ja, also wirklich kommt völlig vermeidbar. Also erstes Ding, auch da wieder, also das ist jetzt erstmal grundsätzlich keine Kritik an, mich interessiert es auch einfach nur wieder. Das Verhalten von Dominik Reimann, wie gesagt, keine Kritik jetzt erstmal, sondern er sieht ja, dass der Ball, also der auf Karlsruhe ist ja mit Ball am Fuß relativ weit unten an der Grundlinie. So. Das heißt, der ist Rechtsfuß. Also der kann, wenn er eine überragende Schusstechnik hat, kann er das Ding mit dem Außenriss in Richtung Tor klingeln, aber ich glaube, da bricht er sich den Fuß bei. So. Das heißt, das Einzige, was er machen kann, ist flanken. So. Warum? Auch da wieder, das ist wieder mehr so ein Irren. Ja? Also es ist weniger, wie klassisch schon sagt, ohne Kontrolle. Das ist mehr so ein Irren. Ja? Ich irre jetzt durch meinen Fünfer, weil er macht ja erst, er geht hin, dann bleibt er stehen, dann lässt, ja, Musonda sieht da auch nicht gut aus, muss man auch sagen. Kann man auch ein bisschen, ja, ein bisschen körperlich auch sein. Da muss man sich nicht so. Wobei es natürlich auch schwierig ist, der Gegner kann so ein bisschen, kann zum Ball laufen, er muss so ein bisschen mit dem Rücken dann zum, also er hat einen Gegenspieler im Rücken, ja, möchte ich, muss er dann doch rausnehmen. Ich glaube, das sieht einfacher aus, als es ist. Aber auch da frage ich mich allen Ernstes, warum geht unser Torwart nicht zum Ball? Also der Ball ist lange in der Luft, also es ist ja nicht so, dass der Ball scharf geschlagen wird auf 1,80 Meter Höhe, dass er da reinlaufen kann, sondern der geht ja relativ hoch, so. Und dadurch ist da ja auch nicht viel, viel Tempo im Ball. Und da frage ich mich, warum unser 1,85 großer Torwart, wenn er dann die Arme hochnimmt und springt, ist er wahrscheinlich locker bei 3 Metern, warum er da nicht zum Ball geht. Warum er da wieder dazu tendiert, nee, ich bleibe jetzt hinten. Also meine Wunschvorstellung von Torwartspiel ist in so einer Szene, im Zweifel fliegen die beide weg. Und der Torwart hat den Ball in der Hand. Also, da müssen die beiden weg, da müssen die beiden Spieler meiner einfach weggeräumt werden vom Torhüter. Ich weiß nicht, ob er da Angst vor hat, sich da zu verletzen, keine Ahnung, ob da einfach auch das Timing halt nicht so richtig da ist, dann in so einer Situation zum Ball zu gehen. Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Und ja, dann ist die Situation natürlich, ja, ist ein bisschen unglücklich. Ja, kriegt das Ding dann so auf der Hand gefaustet, geköpft, ja, auf der Hand gefaustet, so Quatsch, auf der Hand geköpft und sieht dann aber auch da, finde ich, ein bisschen unglücklich aus. Auch wenn der natürlich relativ kurzer Entfernung, also vielleicht 2, 3 Meter, aus denen er dann den Ball dann hingeköpft kriegt. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist für mich da die Frage, warum geht er da als Torwart nicht einfach zum Ball, räumt die beiden Spieler weg und dann ist gut. Fängt ihn und dann ist gut. Also verstehe ich nicht.
Ja, geht mir ähnlich. Also, genau wie du es sagst, ne? Also, Marke jetzt nicht super erzwungen, sondern komplett vermeidbar, weil wir uns einfach nicht klug genug anstellen. Dann steht es da also 2-1, totale Scheiße. Du führst 1-0, spielst eine geile Halbzeit eigentlich, eine okay Halbzeit, sag so. So, und dann gibt es diesen unglücklichen oder den doofen Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. Das war ja auch tatsächlich die letzte Aktion. Du kommst raus, spielst 3 Minuten Fußball, steht 2-1. Natürlich mega Kacke. So. Christian Tietz macht einen Move und bringt Falko Michel in der 61. Minute.
Ja,
Und
stark.
in der 69. Minute steht es 3-1. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Assist von ihm gar nicht so richtig mitbekommen. Das wurde dann sozusagen, ich glaube, ich gerade mal kurz weggeguckt habe oder irgendwie kurz unaufmerksam war, das weiß ich nicht so genau. Wurde dann aber später noch ein paar Mal betont. Das war jetzt auch nicht so geil. Und ich meine, Wanicek, das ist jetzt wahrscheinlich das Tor, Thomas, auf das du dann nochmal hinaus wolltest, wo er dann barischartig mit schönen Toren ablöste. Macht das dann natürlich auch, wie ein Kevin Wanicek, Marvin Wanicek, wieso sag ich immer Kevin? Marvin Wanicek das immer macht, das er eben macht. Ja, genau. Und dann steht's da 3-1, dann war der Drops auch gelutscht aus meiner Sicht. So. Es gab ja vorher noch diese Bocu-Chance zum potenziellen 2-2. Hatten wir vorhin schon kurz. Flanke Neuenberger, Bocu im langen Pfosten, kann den ins Tor nicken, nickt ihn aber dankenswerterweise auf den Torhüter und der macht sich dann da auch nochmal zum Helden. Aber mit dem 3-1 war das Ding durch, aus meiner Sicht. Ja, und natürlich auch nochmal ein geiler Abschluss. Kerstin, ich muss dich immer mal so ein bisschen mit reinholen. Du kannst aber auch zwischenzeitlich immer reingrätschen, ne? Wenn du noch irgendwelche Sachen auf deinem Stichpunktzettel hast. Das wäre nämlich jetzt wieder meine Frage, was du sozusagen noch so auf dem Zettel hast zur zweiten Halbzeit.
Was ich
Und
sagen
so.
muss, dass zwischen der Einwechslung von Michel und dem dritten Gegentor ja durchaus noch so eine kurze Drangphase von uns noch mal kam. Also wo du das Gefühl hattest, okay, die haben jetzt kapiert, jetzt müssen sie wirklich aufholen, so. Und da gab es ja durchaus auch einige, auch wenn wahrscheinlich die Superseite von Thomas das jetzt alles negiert, aber ich hatte mir aufgeschrieben, 5 oder 6 Torschüsse noch innerhalb von wenigen Minuten, aber wahrscheinlich auch schon mit so einer gewissen Panik, mit Ungenauigkeit, mit nicht so viel Glück. Und ja, dann war aber, wie gesagt, in einer 69. dann auch erstmal irgendwie alles hinüber.
Genau.
Und dann begann, also ich glaube, dann hatten wir in der 70. schon mal so eine kleine Rudelbildung. Wer hätte ahnen können, dass das sozusagen nur das Vorgeplänkel war. Nochmal ein Freistoß durch Mathiesen. Dann begannen ab der 77. die ersten Krämpfe, wie immer bei dem, der gerade führt. Und dann habe ich hier zu stehen, nur noch wildes Ball hin und her gekloppe. Und dann auch noch in der 85. den letzten Wechsel bei uns oder der 86. Minute den letzten Wechsel. Wechsel diesmal auch irgendwie nicht so geglückt,
Na, nicht so
möchte ich es
richtig,
mal
ne?
vorsichtig bezeichnen.
Genau, nicht so richtig. Und was aber schon noch stimmt, ist, dass die Mannschaft jetzt nach dem 2-1 nicht oder 1-2 jetzt nicht irgendwie sich auf den Rücken gelegt hat und gesagt hat, hier komm, KSC, laufe über uns drüber. Also das stimmt. Sollten wir auch nicht vergessen.
Aber es kam halt nicht mehr viel. Ja.
Genau, nee, kam, klar.
Zwingend wurde es dann nicht mehr.
Nicht so richtig, ne? Na, bis auf diese Bootschuhnummer vielleicht, aber
Ja, aber das war auch alles.
genau, richtig, richtig. Ja, Falko Michel, Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, nach der Halbzeit gegen Köln, in der Hinrunde mochte ich ihn sehr. Inzwischen weiß ich nicht so genau, was ich mit Falko Michel anstellen soll. Das war jetzt nicht so der geilste Einwurf, finde ich. Aber Thomas, vielleicht magst du uns ja nochmal.
Der Einwurf war gar nicht so schlecht.
Sondern, wie ging es weiter?
Der passte nach dem Einwurf, der war die
Achso.
Katastrophe. Der Einwurf war gut, der ging ja immerhin zum Mitspieler. Also, das haben wir ja auch schon anders gesehen diese Saison.
Stimmt. Stimmt.
Also, nur der Mitspieler hat dann gesagt: Warte mal, ich habe heute irgendwie ein falsches Trikot an, wir spielen doch eigentlich immer blau. Also, und hat dann gesagt: Ich gebe jetzt den Blauen den Ball. Ja, mega unglücklich, auch doof. Also, da in so einer Szene, wo man eigentlich auch ja wenig Druck hat, da einfach den Ball da so ja einfach so in die Mitte zu kloppen in der Hoffnung, oh, bloß weg damit. Ja, weiß ich nicht. Also war halt einfach doof, ja. Und Karlsruhe spielt es dann gut,
Ja.
spielt es dann schnell. Ja, und dann ist eben genau diese Qualität, die Vanicek dann hat. Ja, das ist dann eben, wenn du dem solche Dinge auflegst, ist die Chance halt relativ groß, dass es zumindest gefährlich wird.
Ja.
Ja, und der Schuss ist dann stark, ja. Also mit rechts aus der Entfernung und aus dem Winkel auch, also mit dem rechten, von so halbrechter Position mit dem rechten Fuß, den so ins lange Eck. Das ist, ja, war gut.
Ja, 9 Tore, 10 Vorlagen von Herrn Wanicek. Das ist jetzt nicht ganz so verkehrt am 23. Spieltag, muss man schon sagen. Also, ja, nicht so schlecht. Ja, und dann gab es noch eine gelb-rote Karte für Barış Artık. Da hab ich gelernt, Thomas weiß sowas natürlich sofort, aber ich hab gelernt, hat er eh seine fünfte Gelbe schon kassiert gehabt. Ne? Und zwar in der, lass mich kurz gucken, in der 71. Minute.
71.
Genau, gelbe Karte wegen Meckerns, also ne, Signature Move von Barış. Und kriegt dann gelb-rot, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Rempelei, Hitzköpfigkeit und so weiter. Und da habe ich halt gelernt, dass der sozusagen durch die gelb-rote Karte das nächste Spiel aussetzt und dann aber sozusagen wieder bei 4 gelben Karten weitermacht.
Ja.
Ne? Genau, das wusste ich nämlich nicht. Das habe ich mich auch sofort gefragt, okay, was heißt das jetzt? Gut, dann wird uns ja zeitnah in 2 Spielen fehlen, der Kollege
Ja,
Barış.
wenn wir Glück haben, fehlt uns in den nächsten 3 Spielen zweimal.
Genau, richtig.
Ja.
Ja. Naja, das wurde
Stark.
also. Genau. Ja, das sagte Kerstin ja jetzt gerade auch schon, ne? Da wurde es dann hinten raus dann doch nochmal so ein bisschen hitzig, haben sich dann auch, glaube ich, einige nochmal aufgeregt und dann so despektierlich auch in Richtung KSC und so. Und ja, kann man verstehen. Aus deren Perspektive ist natürlich so, man hat jetzt bis dato eine scheiß Rückrunde und dann versuchst du da wahrscheinlich auch wirklich alles, um dann irgendwie den Sieg zu ziehen, was ja dann letzten Endes auch funktioniert hat. Ja, naja, ärgerlich halt, dass Baruch dann meinte, ach nö, lass mal und so. Ja, naja.
Ja, halt auch
Fazit.
komplett unnötig. Also
Klar, natürlich.
die zweite, die ist ja sowas von verdient, ja. Er dreht sich vorher um, guckt, wo steht er und schlägt dann mit der Schulter nach hinten. Also das ist doch doof, ja. Also sich da auf so eine Art und Weise so einen Platzverweis abzuholen.
Ja.
Bei unseren lieben Kollegen vom Neuss vom Krügelplatz
Ja.
war auch die Meinung, also das Thema der Auswechslung, die diesmal nicht so geglückt waren, dass Tietz Barrisch durchaus nach der ersten gelben schon runternehmen hätte sollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Wortreihenfolge war, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Grob,
Was
genau.
sagt ihr?
Guter Punkt. Guter Punkt, scheiß Zeitpunkt, ne? Also ich meine, er kriegt die gelbe in der 71. Naja, gut, okay, da steht es dann eigentlich auch schon 3-1, ja. Ja, schwierig, schwierig. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Also ich meine, der ist Führungsspieler, ist ein besonderer Spieler, ist wichtig für unser Spiel. Also ich kann, gibt schon auch einen Teil von mir, der versteht, warum Tizi ihn da drauf lässt, ne? So, aber das Argument, dem Argument kann ich grundsätzlich folgen, weil man ja durchaus weiß, Barisch, geiler Kicker, aber mitunter manchmal irgendwie luftig. Ich weiß auch nicht. Thomas, meinst du? Runternehmen nach 71?
Ach, schwierig. Tatsächlich schwierig. Also nach 71 vielleicht nicht, aber ich sag mal, so nach 85 Minuten, wenn es dann immer noch 3-1 steht, hätte man darüber durchaus mal nachdenken können. Das sehe ich auch so.
Hm.
Wo, aber, ach nee, gegangen wär's noch. Nee, ich guck gerade, gegangen
Gegangen
wär's
wär's, ja.
noch. Ja, hat das zwar schon dreimal gewechselt, aber das Wechselfenster direkt zur Halbzeit zählt ja nicht. Also hättest du auch noch einmal wechseln können. Ja, also. Ich bleibe dabei, ein Spieler, der auch den Führungsanspruch, den er hat, und auch in einem gewissen Alter, was in dem er schon ist, bin ich der Meinung, sollte sich zu so einer Aktion einfach nicht hinreißen lassen. Von daher würde ich da jetzt das nicht so kritisch sehen, dass er nicht ausgewechselt wurde.
Okay. Ja, das müsste er im Griff haben eigentlich, ne? Also könnte man im Griff haben. Nun gut. Dann geht das Spiel also 3-1 oder 1-3 verloren. Ich hatte mal geguckt, also wir haben bisher in der Saison zwei Spiele in Folge gewonnen, einmal zu Saisonbeginn und dann eben sozusagen jahresübergreifend. Jetzt haben wir das wieder nicht hinbekommen, einen Sieg und dann noch einen Heimsieg zu veredeln. Kerstin, was machen wir jetzt mit dem Spiel? So als Fazit in Summe. Irgendwie.
Lass mich auf meinen schlauen Zettel gucken, weil ich möchte zitieren.
Ja, tu das.
Oh Mann, bitte nicht mehr über Aufstieg reden.
Okay. Naja, das ist ja sozusagen immer so rituell. Das passiert uns ja jetzt hier auch jede zweite Woche, nicht wahr? Also, wir sind immer nach
Deswegen
den.
bin ich quasi die Mahnerin im Wald. Was soll ich sagen?
Genau. Also, wir sind ja immer so von wegen gewonnen. Ja, geil, jetzt geht's bestimmt ab. Das ist ja so die Erwartung. Und dann ist immer so. Dann vielleicht doch nicht. Ja, na, ich hatte mir jetzt mal den Spaß gemacht, vorhin mal zu gucken, wo wir mit 38 Punkten in anderen Saisons so gestanden hätten nach 23 Spielen. Und einfach, um einfach nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, also wo wir jetzt sind, weil ich hatte dann schöne Grüße mit dem Andreas noch hin und her geschrieben aus unserem Unterstützerkreis, sozusagen dann nach dem Spiel. Und wir waren uns dann beide einig, dass es irgendwie eigentlich ganz geil ist, mit der Mannschaft jetzt in der Situation zu sein, so ein bisschen träumen zu können. Aber wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen, naja, nüchterner betrachtet, dann ja, haben wir, glaube ich, also ist es so, wie Thomas ja immer sagt, ne, die Spitze ist einfach zu schlecht und zu inkonstant und wir sind vielleicht auf dem Leistungsniveau und auf dem Entwicklungsstand, auf dem wir sein müssen, ne? Und sind jetzt einfach zufällig da vorne oben mit dabei, weil die Spitze so schlecht ist. Also, ich habe mal geguckt, ja. 2020 wären wir Vierter gewesen mit 38 Punkten nach 23 Spieltagen und hätten da 6 Punkte Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz gehabt. Also, das ist dann
Das ist halt
schon.
das, ja.
Bitte?
Nee, das ist halt das Entscheidende, ja. Also
Genau.
die Tabellenposition ist das eine. Interessant sind da die
Genau.
Punkterückstände auf die Aufstiegsplätze.
Genau, das fand ich nämlich auch, um einfach noch, sozusagen nochmal in Perspektive zu setzen, wo wir vielleicht jetzt auch mit der Entwicklung der Mannschaft ungefähr so stehen und dass das jetzt einfach wirklich vielleicht eine Anomalie ist. Ne? Also Ein Jahr später, 2021, wär der FCM Sechster gewesen und hätte 7 Punkte Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz gehabt. Ich glaube, da hätte dann auch keiner mehr davon gesprochen, dass wir da mit im Aufstiegsrennen eng drinne sind. 22 war es knapper, da wären wir Sechster gewesen, da war es auch schon eng und hätten 3 Punkte Rückstand auf den ersten, also auf Platz 2 gehabt. Also es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie jetzt gewesen. 2023 wären wir Fünfter oder Sechster gewesen, je nach Tordifferenz. Hätten da aber schon 10 Punkte Rückstand auf den
Zehn
ersten
Punkte.
Aufstiegsplatz. Also das ist dann,
Ja.
da weißt du schon, wo du dich einsortierst. Und im letzten Jahr wären wir je nach Tordifferenz Vierter oder Fünfter gewesen. Das habe ich jetzt nicht nochmal gecheckt. Und hätten da 4 Punkte Rückstand auf den ersten direkten Aufsteiger gehabt, aber auch 10 Punkte Rückstand auf Platz 1.
Zum
Also
ersten, ja.
so, und was ich damit sagen will, ist, es ist total geil, dass wir 38 Punkte haben. Ich glaube, es ist überhaupt kein Beinbruch, wenn wir am Ende der Saison, also ne, wenn das jetzt also irgendwie so weitergeht und wir dann da eben nicht hochgespült werden, ist das okay. Und ich finde, das ist schon einfach auch, also wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, so diese Tabellenregion 5, 6, 7 ist ungefähr, glaube ich, also dann ist es eine sehr gute Saison gewesen, wenn wir da
Ja,
am Ende
absolut.
landen können. So, ne?
Um Gottes Willen. Also,
So.
natürlich.
Ja.
Natürlich. Aber du hast nach 23 Spielen gerade mal 4 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten.
Ja, keine Frage.
Natürlich werde ich da weiterhin von Aufstieg reden.
Na, und ich
Also
werde auch weiterhin von träumen,
solange
also
die
so ist nicht.
Situation so ist, dass du auf dem Tabellenzweiten nur 3 Punkte Rückstand hast,
Dann musst du das wollen, na klar,
da
ja.
muss, solange rede ich auch von Aufstieg. Also, wenn das 8 oder 9 Punkte sind, dann rede ich davon auch nicht mehr. Aber solange diese Situation so ist, wie sie jetzt ist, dass da oben keiner weg will, dass egal wer, es gibt immer einen unter den ersten fünf, der nicht gewinnt. In der Regel sogar zwei. Diesmal waren es sogar vier von den
Tja,
ersten fünf. Nur der
ja,
HSV hat
krass.
gewonnen gegen Kaiserslautern. Köln war zu blöd, Düsseldorf war zu blöd, wir waren zu blöd. So. Und daran siehst du, gut, das war natürlich Köln, Düsseldorf war natürlich direktes Duell, Hamburg, Kaiserslautern in dem Fall auch. Trotzdem sieht man ja, es haben von den ersten fünf haben nur, hat nur einer gewonnen. So.
Ja.
Und das sagt ja alles. Ja, also von daher, und solange diese Situation so ist, dass wir punktetechnisch mit einem Spiel wieder da hochspringen können, solange werde ich persönlich weiter von Aufstieg reden.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Na, wir müssen halt wirklich diese Turboschnecke werden, was wir letzte Woche hatten. Ja, das wäre halt schon irgendwie echt gut. So, na mal gucken. Vielleicht gelingt uns das ja gegen Darmstadt. Noch so ein bisschen. Gut, das wäre jetzt für meine Begriffe wäre das jetzt sozusagen das Karlsruhe-Spiel. Ja. Genau. Es gab irgendwie noch ein Statement der Fanhilfe, das habe ich aber bloß vorhin, oder der Fanhilfen Karlsruhe und und Magdeburg, das habe ich aber vorhin wirklich nur mit einem Viertelauge überflogen. Irgendwie zu Sicherheitsmaßnahmen oder so rund um das Spiel oder sowas, ne? Kann mir da einer kurz aushelfen, worum es da ging?
Also ich nicht.
Okay, Kerstin, hast du das auch gesehen? Irgend so eine Bildtafel gab es da irgendwo?
Ging um Gefährderansprachen,
Stimmt, ja, genau.
die gefühlt aus dem Nichts kamen, wo man sich fragte, seit wann diese Partie jetzt zu irgendwelchen Hochrisikospielen gehört. Seit wann der FCM mit dem KSC traditionell feindschaftlich verbunden
Ja,
ist.
schon immer. Schon immer. Schon seit dem DFB-Pokal damals. Bestimmt. Okay, ja, das war das. Genau. Tja, weiß man nicht. Aber irgendjemand wird das wahrscheinlich entschieden und verfügt haben. Warum, wie auch immer. Gut, dann vertiefen wir das hier an der Stelle auch nicht weiter. Wie gesagt, ich habe das auch nur, also ja, überflogen wäre schon deutlich zu viel. Aber danke, Kerstin, dass du das nochmal, dass du da nochmal sagst, worum, also sagen konntest, antragen konntest, worum es da ging, auf jeden Fall. Ich wäre ja sehr dafür, dass wir uns mal noch mit dem Darmstadt-Spiel befassen würden, bevor wir zu Ulrich Haag kommen und so. Also wenn ihr zu Karlsruhe nichts mehr habt, dann wäre ich bei Darmstadt. Da ist es so, dass ich mir wieder in Erinnerung rufen müsste, was für eine katastrophale Bilanz wir gegen Darmstadt haben, nämlich 7 Spiele, 6 Niederlagen, 5:11 Tore. Ein Sieg kam jetzt
Autsch.
in der Hinrunde. Letztes war nämlich das letzte Spiel gegeneinander. Das war das 2:1 in Darmstadt am 7. Spieltag. Da haben wir einen Rückstand gedreht. Also Burcu und Krempicki haben da die Tore gemacht und der Kollege Liedberg, von dem ich glaube, dass der jetzt bei Darmstadt auch gerade wieder so richtig gut in Form ist. Sowas weiß ja Thomas immer besser als ich, aber ich meine, das gelesen zu haben. Also der hat sozusagen in der 11. Minute die Führung erzielt und dann ja, haben wir das noch gedreht. Gelb-Rot gab es für Mathiesen. Ansonsten kann man bei Darmstadt auch sagen, tun sich halt schwer. 23 Spiele, 7 Siege, 7 Unentschieden, 9 Niederlagen. Tabellenplatz 12 mit 28 Punkten. Aber also ich meine, so richtig nach unten orientieren müssen die sich eigentlich nicht mehr, oder? Mit so 28 Zählern bist du doch eigentlich auch irgendwie mehr oder weniger inzwischen im Niemandsland angekommen, oder? Im Tabellenmittelfeld.
Ja, 7 Punkte auf den Relegationsplatz.
Okay.
Wäre ich noch vorsichtig, ja, aber direkter Abstiegsplatz sollte weg sein, ja.
Na. Naja, und was ich dann interessant fand, in den letzten, also die haben jetzt gegen Schalke gewonnen, 2-0.
Ja, wer
Okay.
nicht?
Stimmt. Und was ich aber total krass fand, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also die hatten sozusagen jetzt in 5 Spielen hatten sie 4 Niederlagen und jeweils ohne eigenes Tor.
Und jeweils ohne Tor, ja.
Ja, das ist doch der Kofeld, ist doch der Trainer, oder? Ja, was ist da los? Ist das nicht eigentlich auch so ein Offensivspektakel, Mensch?
Keine Ahnung, also was, keine Ahnung, was da los ist, aber jetzt haben sie ja gewonnen. Jetzt hat der Schalke gesagt, komm, die ziehen wir mal aus ihrem Loch wieder raus.
Ja.
Schauen wir mal.
Genau. So, Andi Müller spielt, glaube ich, nicht. Meine ich vorhin irgendwo, oder ist fraglich, wahrscheinlich eventuell verletzt. Der spielt ja bei Darmstadt. Würde man auch vielleicht ganz gerne mal wieder gesehen. Thomas, erleuchte uns. Wen muss man in
Gott,
Darmstadt
nee.
außerhalb des Trainers auf dem Schirm haben?
Da gibt es den, ja, Littberg halt, ja, der gegen Schalke beide Tore gemacht hat. Ansonsten, ja, gut, Darmstadt, ich meine, da ist halt, also da steht halt einer im Tor, den ich sehr mag, den Marcel Schuhn. Für mich einer der Top 5 Torhüter dieser Liga. Ja, ansonsten ist da, glaube ich, auch nicht mehr so viel, was man noch kennen könnte. An Spielern, finde ich, von denen, wo damals gespielt haben, als sie aufgestiegen sind, sind doch einiges getan bei denen. Und wie gesagt, ansonsten ist halt der Littberg, glaube ich, noch wirklich, den man da so auf dem Schirm haben muss, der auch in 17 Spielen 11 Tore geschossen hat. Das ist auch keine so schlechte Quote. Und Andi Müller spielt nicht. Also warum? Weil er
Verletzt,
kommt
glaube
ja
ich.
auf, ach so, weil er kommt ja auf 22 Spiele. Ah, ja, okay.
Nee, ich glaube, der ist verletzt. Ich meine, das
Ach
gelesen zu
so,
haben vorhin, dass
na
der
ja, gut.
wahrscheinlich, also auszufallen droht zumindest. Warte mal,
Ja,
wo war
muss
das?
jetzt
War
nicht
das
so
nicht bei
schlecht
Magdeburg?
sein.
War das nicht bei Magdeburg Blau-Weiß? Gucke ich mal schnell.
Kai Kleefisch könnte man vielleicht noch
Ja.
kennen aus Paderborner Zeiten. Ja, ansonsten, ja, schwer einzuschätzen. Wirklich schwer einzuschätzen auch, ja. Also, weil die letzten Spiele waren jetzt nicht so pralle. Jetzt haben sie gegen Schalke mal wieder gewonnen. Wobei Schalke ist jetzt nicht wirklich ein Maßstab, finde ich. Die Erfahrung durften wir ja auch machen. Haben wir gegen Schalke gewonnen und dann gegen Nürnberg verloren. Also,
Ja.
schauen wir mal, bin gespannt.
Genau, Sonntag sind wir schlauer. Sonntag ist das ja, ne? Das Spiel, ich hab das.
Sonntag, ja.
Dadurch, dass wir eigentlich in Urlaub fahren wollten, hatte ich das jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Genau, Sonntag 13:30. Genau. Wir müssen eine Aufstellung tippen. Es sei denn, Kerstin hat jetzt noch irgendwelche wichtigen Insights zu Darmstadt, die. Quasi, also sozusagen das, so die Fun Facts, die man braucht, wenn man mal bei Wer wird Millionär eine Darmstadt-Frage bekommt für die Millionen. Hast du da irgendwie was für uns?
In der Tat nicht.
Okay, na gut. Na gut. Dann tippen wir eine Aufstellung und vermutlich wird das ja wieder sehr, sehr ähnlich sein, wie das, was wir zuletzt so getippt hatten, nur dass wir irgendwie jemanden brauchen, der für Barış Artık einspringen kann, nicht wahr? So, wer käme denn da in Betracht? So, ich habe gelernt, Pfeiffer und Al Holmström haben Adduktorenverletzungen. Da weiß ich nicht, wie lange sowas dauert. Glaube also, die wären raus. Sonst könnte man ja Al Holmström noch mal reinwerfen.
Ist auch wieder irgendwie bezeichnend, dass deine zwei Winterneuzugänge, von denen dir ein bisschen was wieder verletzt sind, ey.
Na, na.
Ah, Leute.
Na, schön ist nicht. Genau. Das ist ja auch interessant, dass Herr Artig hier gar nicht als gesperrt aufgeführt wird, aber ja, definitiv gesperrt sein wird.
Stadt ist euer.
Ich fang mal hinten an. Also Reimann wird stehen, dann, wenn er wieder gesund wird, gesund ist sicherlich Heber. Auf jeden Fall sicher Mathiesen und unser kurzer Pfostenverteidigungsgott Hugonet wird bestimmt auch wieder spielen. Das wäre dann hinten die Defensive. Dann
Ja.
musst du Elan Kouri bringen. Neuenberger finde ich auch
Ja, ist
bringen.
gesetzt. Ist zurzeit gesetzt. Absolut.
Oder?
Ja,
Oder? Genau.
absolut. Ja.
Ja, und dann wird er Gnaka spielen lassen. Tja, und dann, Herrscher?
Bin fit Herrscher, ja.
So. Und dann hast du also, und hast du die, und dann hast du offensiv, hätte ich jetzt gesagt, Bocu, Carsten Scherer.
Spielt ja zu 10.
Wieso?
Ja, Teixeira kannst du zurzeit völlig vergessen.
Okay.
Tja, ist halt die Frage, ja, belässt es im Mittelfeld so, wie du sagst, oder stellst du vielleicht doch ein bisschen um, dass du sagst, lässt Elan Kouri links spielen, ziehst dafür Krempicki ins Mittelfeld und schiebst Nöllenberger rechts nach vorne, dann kannst du Bocu nach links ziehen. Oder lässt Nöllenberger auf der linken Seite offensiv und lässt Bocu über rechts kommen. Möglichkeiten gibt es da sicherlich genug. Ja. Die Frage ist ja wirklich, was machst du zentral? Also lässt du, ich denke, wenn du Krempicki bringst, dann kann man durchaus auch sagen, dann kannst du Nöllenberger und Elan Kouri auf die Außenposition stellen. Ist halt die Qual der Wahl, die da jetzt auch, beziehungsweise die Gedanken, die sich der Christian Tietz jetzt macht. Ja.
Das heißt, du würdest Teixeira rausnehmen und dafür Campigi bringen, habe ich das richtig verstanden?
Auf jeden Fall.
Also, oder nochmal anders gefragt, weil ich das jetzt gerade wirklich interessant finde, Teixeira gar nicht bringen, weil er ja jetzt auch
Nein.
regelmäßig Einwechslung hatte.
Ja, eben,
So.
und aber dann nicht sichtbar war. Also Teixeira kannst du zurzeit, glaube ich, da, weiß ich nicht. Also ist für mich
Okay.
zurzeit kein Mehrwert, wenn er reinkommt.
Okay. Gut.
Von daher würde ich halt gucken, also es wundert mich tatsächlich, also das wundert mich auch, warum Krempicki zurzeit überhaupt keine Rolle mehr spielt. Obwohl er ja auch auf der Bank sitzt. Also da kannst du wirklich nur hoffen, dass das Herrscher wieder fit ist, weil ich glaube schon, dass der zurzeit auf der rechten Seite auch absolut gesetzt ist. Das hat man ja auch gesehen gegen Köln, als er dann reinkam, dass da wesentlich mehr Zug drin war dann. Also Herrscher wäre schon wichtig, wenn er auf rechts spielt.
Ja. Naja, dann machen wir das so. Dann bohren wir das Mittelfeld jetzt noch um Krempicki auf und ich nehme Teixeira raus. Dann hast du halt offensiv vorne erstmal nur Bocu und Kaas. Und wie sich das dann nachher
Nee.
schüttelt, weiß ich auch nicht. Also.
Nee, wieso? Nöllenberger vorne links, Kaas Mitte, Bocu rechts und Elan Kouri spielt die linke Schiene.
Achso, alles klar. Neuenberger, Kaas. Ach so, ja, und Bocu,
Also
klar.
Nöllenberger rückt praktisch eine Position nach vorne.
Genau, und für
Da kann
den
man ja noch
kommt
drüber
dann.
nachdenken, ob man da tauscht, ob man dann Nöllenberger über rechts kommen lässt und Bocu über links. Das ist ja dann.
Okay.
Aber das wäre so das, was ich jetzt mir überlegen würde, eventuell. Also ich hoffe nur, dass. Ist egal, nee. Ist egal. Das, ja, also so würde ich es jetzt
Okay.
spielen.
Dann muss Kerstin das jetzt abnehmen. Und ich hoffe, das war, also der Pitch war hoffentlich überzeugend. Also die 11 sind jetzt Reimann, Heber, Mathiesen, Hugonet, Elhan Kouri, Gnaker, Krempicki, Herrscher, Neuenberger, Kaas und Bocu. Ist
Mein
das,
Träumchen.
resoniert es gut mit dir, Kerstin?
Aber sowas von.
Sehr gut, fein.
Als ob ich Ahnung davon habe. Nein, aber dieses Thema Nolle nach vorne zu ziehen, wurde auch anderweitig schon diskutiert. Deswegen war ich jetzt gespannt, ob ihr auch auf diese Lösung kommt. Und wie gesagt, er ist momentan einer von den Top-Leistungsträgern, muss ich einfach mal sagen.
Ja,
Also
ich finde den, also wie
der
gesagt,
spielt eine sehr, sehr gute Saison.
ja, geht mir tatsächlich auch so. Ich mag den auch gerne angucken gerade. Fetzt schon. Gut, Kerstin, wie geht's aus?
Ja, wenn wir jetzt überlegen, dass wir unsere Strähnen ja quasi getauscht haben, weil wir jetzt ja offensichtlich doch zu Hause gewinnen können, dafür nicht mehr auswärts, bin ich jetzt mal super mutig und sage, wir werden auch das zweite Spiel gegen Darmstadt gewinnen. Knapp und leider auch mit Gegentor, aber 2:1.
Okay, 2 zu 1. Nehme ich als mutigen Tipp erstmal mit. Thomas, dein Tipp?
Schwierig. Tatsächlich tue ich mich erst einmal seit Wochen wieder schwer. Sag, das wird ein Grützenspiel 1-1.
1-1. Ich habe auch einen Unentschieden auf dem Zettel. Ich bleibe bei meinem 2-2 vom letzten Mal, von der letzten Woche und tippe das jetzt auch wieder. Ich vermute nämlich, dass es jetzt vielleicht doch irgendwann so eine Art Regression zur Mitte gibt, so und sich dann die Tabelle dann vielleicht doch so sortiert, dass es dann ein Spitzentrio oder sowas gibt und vielleicht, naja, weiß ich nicht, gehören wir dann da nicht zu, wird man sehen. Keine Ahnung. Aber ich wünsche mir, dass wir nicht verlieren und deshalb, ja, das 2-2 jetzt hier. Okay, gut. Dann haben wir Darmstadt auch. Euch auch schon alles erzählt, was passieren wird. Das ist wunderbar. Lasst uns zu Sonstiges kommen. Ich muss jetzt erstmal mich, also Stoppt mich, wenn ich das schon mal gemacht habe. Ich komme momentan aus Gründen da ein bisschen durcheinander. Aber haben wir uns schon mal bei Dirk bedankt für seine zweite Phrasenschweinspende?
Nein, haben wir noch nicht.
Danke, 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 danke. Ja, ich brauche hier gerade so ein Korrektiv, das ist wichtig. Also Dirk hat uns nochmal ein, zwei Eurönchen rübergeschickt fürs Phrasenschwein. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Das ist jetzt schon das zweite Mal in dieser Saison und damit sind wir jetzt hier. Als sozusagen Hörerinnen und Hörerspenden, sonstige Spenderinnen, sind wir jetzt bei 247,80 Euro, die da schon in der Kasse sind. Mir kam zu Ohren, dass ein uns wohlgesonnener Fanclub auch wieder eine kleine private Spendenaktion macht, wo auch schon ein paar Euros in der Kasse sind. Also ich denke, da wird auch jetzt in diesem Sommer wieder schön Geld zusammenkommen. Bin mir sehr sicher, dass uns die CDU dann auch noch mitteilen kann, an welche Organisationen wir die spenden dürfen und an welche nicht. Einmal merken, aber okay. Genau, nee, aber das ist schön. Also da ist die Kasse schon wieder ganz gut gefüllt, das fetzt. Und ich hatte das letzte Woche einfach vergessen und wollte es diese Woche nachgetragen haben. Also Dirk, großen Dank dir dafür.
Danke, Dirk.
Genau. Und dann haben wir mehrere Themenwünsche unseres Podcast-Paten. Ich spoilere jetzt mal, der Steffen hat gleich für mehrere Folgen die Patenschaft übernommen. Und ich würde jetzt einfach mal Stichworte aufrufen und ihr müsst mir dann sagen, über welches der Themen wir sprechen. Und zwar, welche Aussagekraft haben die Marktwerte bei transfermarkt.de?
Ja, können wir gerne machen.
Folge 1, also oder Thema 1, Thema 2, welche Elemente bräuchten wir in der Abwehr, damit sie weiter an Stabilität gewinnt? Thema 3, können wir Relegation? Und Thema 4, heben wir uns für Folge 360 auf, habe ich gerade beschlossen. So.
Können wir eigentlich alle drei besprechen? Also,
Ja, aber dann haben wir nächste und übernächste Woche ja nichts mehr. Wobei nächste Woche haben wir wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit für sonstiges
ich wollte
Themen.
gerade sagen, also darüber solltest du
Insofern.
jetzt kein, darüber solltest du dir jetzt, wie solltest du dir jetzt weniger Gedanken machen?
Ja, okay, aber du hast ja gleich gezuckt bei den Transfermarkt.de-Werten. Wo können wir damit anfangen? Welche Aussagekraft haben die?
Also für mich gar keine. Für mich ist das reine Würfelei.
Ja, das ist so eine Art, also das ist so ein ins Verhältnis setzen von Spielergüten, habe ich so den Eindruck. Also weißt du, so, dann sagt man, okay, wenn jetzt, weiß ich nicht, oh, ist jetzt schwierig, wenn jetzt, weiß ich, Krempiki 100.000 Marktwert hat, dann muss Barış dreimal so viel wert sein und deswegen kriegt er jetzt mehr, so ungefähr. Also, ne, so würde ich das sagen. Ich
Für
weiß auch
mich
nicht
ist
so
das,
genau, wie die Stütze zustande kommen
ja eben,
eigentlich.
für mich ist das keinerlei Grundlage für irgendwas. Also das ist für mich das reine Würfelei. Da wird halt auch Vertragslaufzeiten geguckt, wie jung, wie alt ist der Spieler, würde ich mal sagen. Und dann ist halt ein jüngerer Spieler, der noch länger Vertrag hat, automatisch mehr wert als ein älterer Spieler, der noch weniger Vertrag hat. Also ich weiß nicht, ich halte das für zu viel Zufall und zu wenig wirklich, ja, also vor allem, wer definiert einen Marktwert? Also ein Omar Marmoush ist jetzt im Winter von Frankfurt zu Manchester City für 80 Millionen gewechselt. Ich weiß nicht, der Transfermarktwert lag, glaube ich, vor diesem Transfer bei 30 Millionen, so viel dazu. Also das ist, ja, das ist für mich ist das einfach nur Würfelei. Da wird sich auch für mich persönlich viel zu häufig darauf berufen, auf den Quatsch. Und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Für mich ist das
Okay.
alles, für mich ist das Pille-Palle. Also ich
Okay.
bin da wirklich weit weg davon, das irgendwie als Grundlage für irgendwas herzunehmen.
Ja, na, ich finde es immer nur ganz interessant, wenn sich das dann so verändert, dann schon noch mal zu gucken. Also es hat ja dann oft auch was zu tun mit Wechseln, die dann funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, und so. Und für mich ist da jetzt gar nicht so sehr die konkrete Summe so entscheidend, sondern eben wirklich, naja, der Vergleich dann mit anderen vergleichbaren Spielern und eben auch. Naja, ich sage das jetzt mal so ein bisschen platt, hat ein Wechsel gezündet oder nicht? Also hat das jetzt dem Spieler was gebracht oder war das jetzt eher was, was er sich, also ne, schöne Grüße an Luca, vielleicht lieber hätte schenken können oder so, keine Ahnung. Genau, Kerstin, wie ist es bei
Alles
dir?
richtig. Der hat alles
Thomas?
richtig gemacht, bleibe ich dabei.
Ja.
Für uns, für ihn alles richtig gemacht.
Kerstin, wie ist es bei dir? Also wie, also gibt es, also finden Transfermarkt.de Marktwerte in deinem Leben statt?
Überhaupt nicht,
Okay.
aber es ist gut, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen zu fußballromantisch, aber grundsätzlich Menschen mit einem Geldwert zu versehen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, jeder, der erwerbstätig ist, macht ja nichts anderes. Nur, dass die Summen ein bisschen anders sind als bei Fußballprofis der ersten bis siebten Liga. Aber, und das finde ich so charmant, weil das ja auch Teil seiner Frage war. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ein Mannschaftssport. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Phrase ist, aber Fußball ist ein Mannschaftssport. Von daher ist das doch komplett egal, erstmal, was auf dem Papier irgendein Mensch für einen Marktwert hat. Wenn der nicht passt oder wenn der Trainer es nicht schafft, das Spielsystem mit den Skills, die da kommen, zusammenzufrickeln, nützen dir auch die besten, teuersten Einzelstars nichts. Sondern so ein Gefüge, was so eine ganze verdammt lange Saison zusammen durchhält, was sich sozusagen gegenseitig auch auffängt, aufbauen kann und wo vielleicht auch die zweite Reihe dann mal zum Zuge kommt, wenn es Verletzungen gibt oder so. Also es sind ja so viel mehr Komponenten, die am Ende einen Erfolg ausmachen, weil ansonsten könnten sie Tennis spielen.
Stimmt. Ja, und du weißt auch nochmal auf einen wichtigen Punkt hin. Das heißt, du hast völlig recht. Ich habe ja ungefähr 97% von Steffens Frage hier zu diesen Marktwerten auch unterschlagen einfach. Also vielleicht lese ich das einfach mal vor, was
Danke.
hier. Wieso? Wie jetzt?
Ja, das wird's.
Also vielleicht lese ich einfach mal vor, was er noch dazu geschrieben hat, ne? Also er schreibt jetzt hier, da siehst du Köln, HSV, Hertha und Nürnberg ganz oben, aber nicht jede Mannschaft kann die individuelle Klasse zu einer mannschaftlichen Gesamtleistung umsetzen. Das ist ja das, was du gerade sagtest, Kerstin, ne? Und auf der anderen Seite ist unser FCM im unteren Drittel zu finden, also der Marktwerte sozusagen. Leistungen dieser Saison machen Spaß, weil die Mannschaft eine Einheit ist, wirkt zumindest so nach außen. Steffen schreibt dann noch weiter, dass er die Freude hatte, im letzten Wintertrainingslager dabei zu sein, gewesen zu sein und bei Meet and Greet. Und da hat er individuell auch irgendwie gespürt, dass die Mannschaft einfach gut zusammenpasst. Hatte sich dann auch nochmal mit Tietz unterhalten und genau, meinte auch, dass man sich mit mehr Geld in der Kasse mehr individuelle Klasse holen kann. Das könnte dann aber eben, können dann aber auch Individualisten sein und nicht die Mannschaftsspieler. Birgt das dann nicht auch die Gefahr, dass der mannschaftliche Zusammenhalt da in Gefahr gerät? Und das ist natürlich, also ja, würde ich auf jeden Fall ja, also bejahen. So, und das, also ohne dass ich da jetzt bei einem Meet and Greet war oder im Trainingslager war oder so, aber das scheint, also der Eindruck scheint sich ja wirklich zu bestätigen, auch von ein bisschen weiter weg, dass die Mannschaft da eine Einheit ist und eine Mannschaft ist. Und dass man da eben natürlich auch drauf guckt. Und das ist ja, ist das nicht auch eine Sache, die Ottmar Schork auch immer erzählt, wenn es um Neuzugänge geht, die jetzt auch vielleicht nicht so wahrscheinlich sind oder so, dass man dann halt eher sagt, naja, oder dass er eher sagt, naja, wir gucken schon, dass der auch einfach zu uns passt. Ne? Also ist ja auch logisch, muss ja irgendwie.
Ja, ich
Ja,
glaube, da
sein.
sind wir aber, glaube ich, beim FCM nicht die Einzigen, die das so machen. Also
Ja,
von
natürlich
daher.
nicht. Klar, klar. Aber wie gesagt, also genau wie Kerstin sagt, dass jetzt so sinnvoll ist, hier dann halt den Super Megastar da reinzupflanzen, der dann aber nicht mit den anderen kann. Genau. Thomas, du hattest dich jetzt dafür ausgesprochen, dass wir noch eine Frage machen, ne? Dann würde ich sagen, wir machen, welche Elemente bräuchten wir in der Abwehr, damit sie weiter an Stabilität gewinnt? Da kann ich auch nichts unterschlagen, weil das ist die Frage, sozusagen. So,
Ja, dann leg mal
also,
los. Was
na, ich,
braucht
naja, also ich würde sagen, weniger individuelle Fehler. So, Punkt
Also
1.
automatisch auch mehr individuelle Klasse.
Naja, individuelle Klasse in bestimmten Situationen, das hatten wir ja vorhin schon, ne? Also, dass wir eben bei bestimmten Standardsituationen auf dem kurzen Pfosten sind wir sehr, sehr anfällig, das wiederholt sich ständig. Dann die, naja, doch individuellen Aussetzer bestimmter Innenverteidiger, die uns dann jetzt.
Sind es dann immer zwingend individuelle Aussetzer oder ist es nicht auch ein Thema, wenn du immer auf die gleiche Art und Weise Gegentore bekommst, ist dann nicht auch ein Spielvorbereitungsthema?
Vielleicht, vielleicht, aber du
Also,
musst.
dass man auf bestimmte Dinge, also man kann ja den Eindruck haben, dass auf bestimmte Dinge nicht reagiert wird, wenn man gerade das Thema mal Eckbälle auf den kurzen Pfosten nimmt, zum Beispiel. Es ist ja das zieht sich ja schon durch die komplette Saison. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jedes Spiel drei Gegentore bekommen, aber es ist ja schon so, dass es, wenn die Eckbälle auf den kurzen Pfosten geschlagen werden vom Gegner, ist es schon so, dass ich sag mal, bei 6 von 10 brennt es. Ja, bei 6 von 10 Eckbällen hast du immer Gefahr durch den Gegner, wenn die Bälle so geschlagen werden. Und da ist es für mich schon eher auch ein Thema, um da auch mal auch Jean-René mal ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Klar sieht er in den beiden Situationen jetzt in den beiden Spielen, wo man das jetzt hatten, doof aus, gar keine Frage. Aber ich bin da auch der Meinung, das ist für mich auch ein Spielvorbereitungsthema. Und wenn man da, beziehungsweise auch ein Reaktionsthema, da vielleicht auch mal anders zu agieren. Ja, also in der Frage. Und dass man vielleicht auch Eckbälle zukünftig anders verteidigt, dass man eben solche Sachen nicht im Raum verteidigt, sondern dass man ganz klar sagt, wir machen da eine Mann-zu-Mann-Zuordnung. Man hat ja den Eindruck, dass wir bei Eckbällen grundsätzlich im Raum verteidigen und da eben keine Mann-zu-Mann-Zuordnung haben. Und vielleicht sollte man da mal Änderungen herbeiführen. Also von daher ist das für mich, ich würde da ein bisschen auch weggehen vom Thema Spieler an sich, sondern hingehen auch zu systemtaktischen Dingen, gerade auch in der Verteidigung.
Ja, da wird sicherlich was dran sein. Da bin ich jetzt nicht Experte genug, um das vernünftig einschätzen zu können. Ich hätte da jetzt sofort, also vom Bauchgefühl her, so ein Stück weit dagegen gehalten mit dem Argument, naja, vielleicht passiert das ja. Und dann hapert es aber einfach in der Umsetzung. Also, weißt du, ich weiß jetzt nicht. Ich gucke mir jetzt die PKs nach dem Spiel selten mal an. Manchmal wird Tizia dazu und danach auch gefragt, aber ich kann mich auch an Aussagen erinnern, wo es halt heißt, wir wussten das, wir haben das und das vorbereitet und dann ist es aber trotzdem eingetreten, weil dieser und jener Fehler. Also vielleicht ist es beides so, ne? Also irgendwie individuelle Klasse, die dann fehlt in der Umsetzung, aber eben vielleicht auch individuelles Insistieren, dass man es dann eben gefälligst so und so umzusetzen hätte. Ja? Also wäre jetzt sozusagen dein Votum zu sagen, mehr Qualität in der Defensive und aber auch andere Vorbereitungen einfach mal was anderes probieren oder so oder anders besprechen.
Eher das, weil in die Qualität können wir jetzt eh nicht mehr ändern.
Na.
Transferfenster ist vorbei, ist zu. Von daher musst du dann wahrscheinlich eher so ein bisschen spieltaktisch in der Beziehung was ändern. Also gerade eben, ich finde, gerade bei den Standardsituationen sollten wir, bei den Defensivstandardsituationen sollten wir tunlichst was machen. Es kann nicht sein, dass du jedes Spiel oder gefühlt jedes Spiel nach Eckbällen Gegentor frisst. Also da muss man schon. Da muss schon definitiv eine Steigerung. Das, wie gesagt, und da tue ich mich dann schon schwer. Wenn etwas immer wieder passiert, ist es in meinen Augen nicht das Problem des nicht das Problem des Ausführenden, der das Programm ausführt, sondern das Problem des Programms. Und da sollte man da in meinen Augen eher mal rangehen. Weil man kann, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, man kann den Eindruck haben, dass man auch im Training dagegen nichts tut. Weil wenn ich Abläufe im Training immer wieder wiederhole, dann sind die irgendwann drin im Kopf. Und wenn eben drin ist im Kopf, dass ich bei einem Eckball, der kurz auf den Pfosten kommt, wo ich sehe, da muss ich einfach ein, zwei Schritte nach vorne machen. Wenn das immer wieder trainiert wird, dann mache ich das auch automatisch. Wenn das nicht trainiert wird, kann ich auch keine Automatismen bilden.
Hast du recht. Ja. So, Kerstin, was würdest du denn machen in der Defensive, damit die stabiler wird?
Noch zwei Spieler holen, die mindestens 1,90 groß sind?
Okay.
Ich habe keine Ahnung, Jungs, ehrlich. Also, das.
Also auch wenn Otto Rehhagel mal gesagt hat, Größe kann man nicht lernen, ja. Aber ich finde schon, also da ist ja Größe ist ja da nicht ein, ist ja da nicht ein alleiniges Merkmal. Miro Klose war auch in Anführungsstrichen oder ist in Anführungsstrichen nur 1,78 groß und war trotzdem überragender Kopfballspieler. Also ja, klar, wenn du größer bist, hast du ja schon einen Vorteil. Aber das ist halt auch eine Trainingsgeschichte, ja. Also auch das kann man, wenn man kleiner ist, trainieren. Und ja, das ist halt wieder, wo ich mir denke, das ist halt die Grundlage von allem, ja. Training, Training, Training.
Na. Nun gut, okay. Und ich frage, mit der Relegation heben wir uns dann für übernächste Woche oder so auf. Mal gucken, ob das dann überhaupt noch relevant
Für nach
vielleicht
dem
ist es,
34.
wenn es dann noch
Spieltag.
relevant ist, genau.
Genau, wenn es dann noch relevant ist. Okay, aber danke, Steffen, für die vielen Fragen. Ist auf jeden Fall cool. Können wir noch ein bisschen was verschöpfen, werden wir auch machen, die nächsten Folgen noch. Nur eben wahrscheinlich nicht in der nächsten Woche. So, noch kurz Ulrich H., weil das jetzt mehrheitlich auch aufpoppte und ich weiß, ihr habt euch darüber schon ausgetauscht, über das Thema. Ich will es kurz einführen. Also es gab ein, offenbar gab es ein Kicker-Interview mit Ulrich Hoeneß, wo ja, er unter anderem sagte, naja, also früher, damals hätten wir nach dem Anschlag in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt, wären wir da hingefahren, hätten da geholfen, hätten ein Testspiel gemacht und hätten 1 Million eingespielt und der Region Hoffnung gegeben, alles wieder schick. Und das geht jetzt nicht mehr, weil der Spielplan so voll ist. Also so ungefähr in den 3 Sätzen würde ich das mal zusammenfassen, was er dazu gesagt hat. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, in eurem Zwiegespräch, zu welchem Ergebnis seid ihr da
Es gab
gekommen?
kein Zwiegespräch.
Ich denke, dann hat Carsten
Nein.
mir Quatsch erzählt.
Es gab eine
Wir haben uns darüber unterhalten.
interessante Unterhaltung. Also
Ach so.
Zwiegespräch ist was anderes.
Okay.
Finde ich jetzt. Also.
Okay, na, mögt ihr mich trotzdem teilhaben lassen an euren
Nein.
Argumenten? Gut, nein, alles klar. Nee, ist
Das
okay, ist in Ordnung.
jetzt, jetzt lassen wir den armen Alex komplett auflaufen. Ach,
Das
das
ist nicht
Ding ist
schlimm.
folgendes,
Ich
das Ding ist
moderiere ab.
folgendes. Ich selber habe nicht den Ursprungsartikel gelesen. Ergo wusste auch überhaupt nicht, wie das zustande gekommen ist und kannte nur irgendwie den Artikel irgendwie aus Magdeburg Blau-Weiß und war erstmal einfach nur irritiert, ob des Zeitpunkts.
Ach so.
Warum äußert man sich jetzt zu einer Geschichte, die nicht stattgefunden hat? Und ich bin, das gebe ich zu, bei diesem ganzen Thema rund um den Anschlag halt immer noch extrem sensibel und habe dann so ein bisschen flapsig unterstellt, na, wenn sie dann unbedingt helfen wollen, sag ich mal, einen Scheck überreichen,
No.
daran hindert sie ja trotzdem niemand.
Man kommt
So.
zu und überweist das Geld, Mann.
Das habe ich. Na, 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 na. Hier, nein, hier wird sozusagen nicht aus internen Quellen zitiert, Herr Haufe. So, und dann kam sozusagen wie immer der Fußballweise Herr Haufe und hat sozusagen das so ein bisschen in den historischen Kontext gerückt. Und natürlich habe ich ihm recht gegeben, dass ein wie auch immer geartetes Benefizspiel wäre der Oberknaller gewesen. Das Stadion wäre in 0, nichts ausverkauft gewesen und das wäre eine richtig coole Nummer. Mir ging es jetzt aber eher um dieses, naja, es konnte ja nicht stattfinden. Und das fühlte sich so an wie, und deswegen machen wir auch nichts.
Ach so,
So, und
ja, okay.
das war so ein bisschen so wie, hä, warum rede ich über was, was gar nicht stattgefunden hat? Und also das fühlte sich einfach komisch an, weil das wisst ihr selber auch, sowieso schon viel zu viel von außen mit dem ganzen Thema gemacht wurde. Hauptsächlich politisch. Da möchte ich jetzt Benefizgeschichten komplett von rausnehmen, ne? Aber es war so, Menschen von außen tun Dinge und nehmen das als Aufhänger. Und das habe ich so ein bisschen, das hat bei mir nicht so richtig gut gesessen.
Ah, interessant, total interessant, weil ich das, ja, aber verstehe, wo das herkommt, aber ich hab den Text vollkommen anders gelesen, ist total interessant. Okay, Thomas, was ist denn, also, wie ist da so dein Dingsi zu
Ich finde es grundsätzlich
Uli?
schade, dass das nicht zustande gekommen ist, weil ich glaube schon, dass das in der Situation, jetzt mal unabhängig von der Kohle, jetzt mal wirklich komplett unabhängig von dem Geld, glaube ich schon, dass so ein Fußballspiel, über das einfach mal auch in dieser Phase oder kurz oder danach dann eben schon auch für eine gewisse Ablenkung und für eine gewisse, ja, wie denn ich das jetzt, ja, für eine gewisse Ablenkung gesorgt hätte. Und da kann man ja nur von Uli Hoeneß halten, was man will. Was man ihm und auch diesem Verein FC Bayern München nicht unterstellen kann, ist, dass sie in solchen Sachen auch nicht, ja, also nichts tun. Also es ist, ich finde schon, der FC Bayern ist da einer der ganz wenigen Vereine Deutschlands, die auch ihrer, ich persönlich finde, ihrer gesellschaftlichen Stellung auch ein Stück weit nachkommen und da eben auch, wenn es möglich ist, eine Menge tun. Und weil die hatten ja auch damals gesagt, als diese Flut da war im Ahrtal, haben sie auch sofort gesagt, wir müssen da irgendwas machen, und hätten da auch gerne ein Spiel gemacht, was dann aber leider Gottes nicht zustande gekommen ist. Und dann haben sie eben gesagt, gut, dann überweisen wir halt, dann spenden wir halt 1 Million Euro. Von daher, ich finde es einfach schade, dass das so nicht zustande gekommen ist. Und ich habe das halt auch so gelesen, naja, er wurde halt danach gefragt und hat dann eben darauf geantwortet. Und ja, das war halt einfach mein Standpunkt dazu. Also ich habe das rein auch ein bisschen emotionaler gesehen und gedacht, Mensch, naja, warum nicht so ein Spiel gegen Bayern, FCM gegen Bayern, so ein Benefizspiel, das wäre, glaube ich, schon auch gut angekommen. Ja, und fand es dann einfach schade, dass das nicht zustande gekommen ist. So, also jetzt mal unabhängig, also wirklich, und das mal wirklich komplett unabhängig von dem Geld. Also.
Ja, interessant, weil ich halt sozusagen jetzt, also ich habe das jetzt sozusagen gar nicht so sehr ganz konkret bezogen auf das Test, also auf ein Benefizspiel in Magdeburg gelesen, sondern ich hatte aus dem Text halt eher verstanden, naja, er beklagt sich so ein bisschen darüber, dass der Terminplan so eng ist und dass man deswegen nicht spontan diese Spiele machen kann.
Ja, logisch, das ist ja die Hauptaussage. Klar,
Genau,
absolut.
genau,
Ja,
genau. Und
ja.
das hat mich dann so ein bisschen bewegt. So, habe ich dann drüber nachgedacht und dann so gedacht, ist irgendwie ein bisschen niedlich, weil das ist so ein Ruf aus einer anderen Zeit noch, wo Uli, also und da bin ich, also das bin ich bei dir, Thomas, auch, dem das völlig abkaufe, dass er das wirklich gern gemacht hätte, weil ihm das ein Anliegen gewesen
Absolut.
wäre, das zu machen. Das
Absolut, ja.
glaube ich sofort. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist das nun jemand, das wissen wir nun auch alle, der ja an der ganzen Kommerzialisierungs- und so weiter Thematik im Profifußball jetzt nicht ganz unschuldig ist. So, und also sozusagen ein bisschen die Geister, die er selber ja irgendwo auch gerufen hat, jetzt sozusagen zum Thema macht und sagt, naja, wir sind so schnelllebig und das ist alles so viel Termine und so und Kram und das schaffen wir alles nicht. Also das hat mich ein bisschen schmunzeln lassen, war so ein bisschen ambivalent. Und dann hatte er das Beispiel mit, ich weiß gar nicht, wo das war, mit irgendeinem, ach so, Flugzeugabsturz 88, habe ich jetzt hier, Flugzeugabsturz in Remscheid. Samstag in Bochum gespielt, sonntags dann um 11 dort gespielt, und so. Und das ist halt hier eben irgendwie nicht mehr drin. Und das kann man schade finden, schon durchaus, finde ich schon auch. Nur wie gesagt, ist es eben auch ulkig, wenn jetzt jemand, der sozusagen da viele Entwicklungen vorangetrieben hat, dann plötzlich feststellt, okay, einige dieser Entwicklungen treiben auch Blüten, die dann zu solchen Sachen führen, ne? Genau, aber ansonsten, ja, hätte ich das glaube ich schon auch, also ja, hätte glaube ich schon auch, wäre schon auch eine coole Aktion gewesen, aber ich bin da auch bei Uli Hoeneß, da schreibt er, also sagt er ja auch, es also wird ja hier zitiert, also wenn man das jetzt im Juni macht, ist das irgendwie, gibt das da nicht so richtig Sinn, das
Ja,
müsste dann
das
zeitnah
ist, macht das keinen
passieren
Sinn mehr. Ja, genau.
und so und ja, genau. Naja, kann man ja nachfragen, ob die Millionen angekommen ist, die Onkel Uli abliefern sollte, dann alternativ, aber ja, das ist natürlich jetzt nur ein Spaß. Genau, also das ist Ulrich H., ich werde das noch verlinken. Ja, und es ist schon so, ne, dass man da schon noch erinnert wird, bei allem aller Missgunst, die man dem FC Bayern gegenüber haben kann, das machen die immer, haben die immer gut gemacht. Das haben die wirklich immer gut gemacht.
Ja, weil sie sich, finde ich, auch ihre, tatsächlich auch, finde ich, ihre Rolle bewusst sind, die sie halt einfach auch haben als muss man ja so sagen, als größter Fußballclub Deutschlands. Und das ist dann schon, dessen sind sie sich auch bewusst. Und das finde ich, ich finde dieser Stellung, grundsätzlich dieser Stellung als ja schon auch ein Stück weit privilegierter Fußballverein in den ersten zwei Bundesligen, der sollten sich viele andere Vereine auch mal bewusst sein und eben nicht nur der FC Bayern München. Also da passiert in Meinung viel, in der Beziehung auch viel zu wenig. Also da könnten auch andere Vereine mal mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja, naja, und ich erinnere mich gerade an diesen Elf-Leben-Podcast auch, der ja sehr, sehr gut war, zum Themenkomplex Uli Hoeneß. Und meine mich da auch zu erinnern, dass das auch eine Sache war, die der FC Bayern irgendwie immer schon gemacht hat
Ja, ja.
mit Uli Hoeneß. Also das machen die eben, ne? So. Ohne da großartig mit der Wimper zu zucken. Deswegen ist es ihm wahrscheinlich wirklich auch so ein Anliegen. Genau. Na, fein. Das war unsere Themenliste hier. Ich nehme mal stark an, weil jetzt hier auch nichts dazugekommen ist im Dokument. Ihr habt jetzt nichts noch Add-on-mäßig, ne? Dann machen wir hier langsam Feierabend. Freuen uns sehr auf die nächste Woche. Da müssen wir erstmal ankündigen, dass die Folge ein bisschen in einem anderen Rhythmus kommt. Also normalerweise werden die Podcast-Folgen ja Mittwochnacht veröffentlicht, diese hier auch gleich noch. Jetzt ist es aber so, dass wir nächste Woche eine Sonderfolge machen. Die kommt wahrscheinlich erst Freitagabend. Also nicht wundern. Diejenigen unter euch, die den Newsletter lesen und bekommen und oder sich mit Leuten unterhalten, die den Newsletter lesen und oder im Discord sind, wissen auch schon, was wir tun. Ich lasse das jetzt einfach jetzt mal im Ungefähren oder habt ihr Lust auf Auflösung? Ich würde sagen,
Nein, wir
wir
machen ein
können noch ein
bisschen Teasing hier, hör mal.
bisschen cliffhangern, oder?
Na
Genau.
klar.
Genau. Ja, also wie gesagt, nächste Woche Folge kommt ein bisschen später, kommt aber. Und dann reden wir sicherlich unter anderem auch über unseren grandiosen Auswärts. Gar nicht. Heimsieg gegen Darmstadt. Und schauen mal, wie unser Gesprächspartner nächste Woche dieses Spiel erlebt hat.
Ich habe
Genau.
mir jetzt was überlegt, also was jetzt, ich habe mir was überlegt, da ihr
Okay.
ja, ja, da bin ich ja so ein bisschen so, hier so Nerd und sowas unterstellt, mir
Unterstellt vor allem.
eine kleine Rubrik überlegt,
Ja.
so mit so Fußballfragen der Vergangenheit. Ich habe 5 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten.
Oh, du
Und
Arsch.
da werde ich euch jetzt jede Woche am Ende des Podcasts einfach eine stellen.
Okay.
Und dann mal gucken, wer sie beantwortet, kriegt dann, wenn man sich mal wieder am Stadion sieht, ein Kaltgetränk von mir.
Okay, alles klar. Jetzt muss ich noch zu den Regeln fragen. Also, du stellst eine Frage.
Ich stelle eine Frage, ihr habt 5 Sekunden Zeit.
Kerstin und ich haben beide zusammen 5 Sekunden Zeit und wer zuerst antwortet, ist dran.
Genau.
Okay, kann ich reinrufen oder muss man sich virtuell melden?
Ihr könnt reinrufen.
Okay, alles klar, schieß los.
Aber es sind schon auch, also ich stelle erst eine Frage und wenn die nicht beantwortet werden kann, stelle ich noch eine leichtere. Also die Fragen sind schon ein bisschen knackiger,
Okay.
weil ich sag
Und
mal,
ich
ja,
fühle
also.
mich jetzt schon ultra dumm.
Na und vor allem aus einer Folge, die aktuell jetzt hier bei 1,52 steht, da wird aber noch ein bisschen Vorgespräch weggeschnitten, werden dann wahrscheinlich schnell mal 4 Stunden, weil Thomas erstens 500 Fragen vorbereitet hat und jetzt zweitens 501 Fragen nicht werden beantworten können. Also ich sag, nein,
551.
also
Alex,
stimmt,
wir sind
551.
551. Also
551, genau.
die schwerere Frage ist,
Okay.
welcher Spieler wurde 1982 bei der Fußball-WM Torschützenkönig?
Ja, keine Ahnung. Also müsste ich googeln.
Gut,
Diego
okay, dann
Maradona.
nein. Dann die etwas leichtere Frage: Wer ist 82 Weltmeister geworden?
Argentinien.
Falsch.
Warte mal, 82. Boah, 5 Sekunden sind vorbei, ja. Italien?
Alex, du kriegst das nächste Mal ein kaltes Drink von mir.
Geil, sehr schön. Ich freue mich. Ich teile das auch mit Kerstin, weil es war geraten. Aber ja.
Gut.
Okay.
Ich brauche deine Mitleidsgetränke nicht.
Boah, ich freu, sharing is caring und so.
Das stimmt natürlich. Aber nur, wenn du schon wieder ohne Kindergartenviren bist.
Bin ich nie. Also diesen Zustand gibt's nicht. Sei denn, die sind irgendwann mal nicht mehr im Kindergarten. Aber
Argentinien war es dann 4 Jahre später, Kerstin.
kannst du bitte,
Immerhin. Gucke mal, aber wenigstens das Jahrzehnt hat gestimmt, hä?
kannst du bitte die erste Frage noch auflösen?
Paolo Rossi.
Ja, wer kennt ihn nicht?
Mensch, Alter,
Also,
diese
jetzt aber.
Haarpracht, Alex, diese Haarpracht.
Also jetzt bitte, ja? Also, ihr werdet doch wohl Paolo Rossi kennen. Also
Also
jetzt nicht persönlich,
Paolo,
das ist
ich kenne
klar.
nur Mr. Rossi, sucht das Glück.
Paolo Rossi ist für mich, klingt für mich so ein bisschen wie
Schlagersänger.
Andreas Müller oder so. Also, das ist doch so ein Sammelbegriff, oder?
Alter, das war, da wirst du dem.
Krieg
Der
ich
hatte
jetzt.
wirklich schöne Haare.
Boah.
Der hatte wirklich schöne Haare. Oh, und der ist ganz doof gestorben. Oh.
Oh
Wie
nein.
kann man denn doof sterben?
Naja,
Oh,
an halt
Darwin
einer
Awards, stimmt.
schlimmen, unheilbaren Krankheit kann man doof
So.
sterben.
Ach so.
Ich wollte jetzt, ich dachte jetzt, der hat jetzt von Auto gelaufen oder so.
Na, doof sterben,
Nee, das ist dumm, sterben.
da fallen mir immer die Darwin Awards ein.
Oder hat einen auf Escobar gemacht, 94. Jetzt sagt nicht,
Nein.
ihr wisst nicht, wer das. Na, also bitte, jetzt, aber jetzt
Herr
bitte, ja?
Paolo Escobar war dazu, gibt sehr schöne
Pablo
Serien
heißt er
auf
doch, oder?
Netflix. Hallo?
Heißt er nicht
Pablo.
Pablo?
Pablo, das war der mit den Nilpferden bei sich auf der
Ich
Farm.
rede nicht von Pablo Escobar, ich rede von dem kolumbianischen Fußballer Escobar.
Ach so.
Alter.
Okay. Über den gibt es keine schönen Serien bei Netflix, sage ich jetzt mal.
Escobar spreche ich, also bitte.
Ihr wisst, dass wir noch aufnehmen, ja? Also
Das wisst ihr.
Ja, deswegen,
ich wollte es
vielleicht
nur kurz
sollten.
aufnehmen.
Ich
Also
bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine gute Idee für Quiz ist.
dann kläre ich euch das auch noch kurz auf. Andrés Escobar wurde 1994 in Kolumbien nach der WM erschossen.
Das weiß ich, das wusste ich.
Nachdem er bei der WM ein entscheidendes Eigentor erzielt hat und Kolumbien dadurch rausgeflogen ist.
Das war mir noch bewusst. Den Namen hätte ich nicht mehr. Die Geschichte kenne ich. Den Namen hätte ich aber
Ich wollte gerade
nicht mehr
sagen, die
zusammenkommen.
Geschichte sollte eigentlich bekannt sein.
Ja.
Wenn
Es
man sich
sollte, es sollte.
rudimentär für Fußball interessiert, glaube ich,
So,
sollte
damit ist auch mir das abgesprochen worden. Sehr schön. Ich betone nochmal, was für schöne Haare Paolo Rossi bei der WM 82 hatte. Kann man sich wunderbar angucken bei der Bildersuche von Google oder jedem anderen bevorzugten Searcher hier in diesem Internet. Und ich glaube, Alex, du solltest ganz dringend diese Folge jetzt schließen
Nicht
und
wahr?
zuschließen.
Okay, genau. Also der andere Sendungstitel wäre jetzt gewesen Paolo Rossi, bester Mann, aber wir nehmen auf jeden Fall Kicken statt Stricken, das ist überragend. Nee, schön,
Also
war großartig.
ihr könnt euch das schon mal vorbereiten, das gibt es dann jetzt jede Woche.
Finde ich gut. Ich finde das sehr, sehr
Ja.
gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Wir haben übrigens vergessen, eine Sache haben noch, ich muss doch noch mal was fragen. Wir haben nämlich eine
Der
Sache
beste
vergessen.
zwölfte Mann.
Danke, genau. Das war ja nämlich die Kategorie, die wir vergessen haben. Wer war des Gegners bester zwölfter Mann gegen Karlsruhe oder in Karlsruhe? Thomas, kannst nur du nominieren.
Gott. Naja, ich sag mal so, pff, dadurch, dass man zurückholt, ein Spiel muss man leider so ein bisschen Jean Hugonet sagen, in meinen Augen.
Okay, alles klar. Gut, der Shitstorm möge folgen, es ist alles gut. Nee, alles gut. Schön, nee, es war schön. Und wir machen jetzt tatsächlich auch Schluss, bevor wir uns hier noch unmöglicher machen. Und dann hören wir uns, wir sehen uns nächste Woche für die Aufnahme, was geil ist. Und hören uns dann, ihr hört uns dann wahrscheinlich übers Wochenende. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, tschüss.
Arrivederci.
Thomas, du könntest jetzt noch Tschüss sagen. Also musst du nicht?
Ja.
Macht doch nichts.
Niemand kann